Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe angeschlossene Anstalten aus der Schweiz, aus Österreich und der großen weiten Welt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei Marianne und Michael, das Weihnachtsspezial. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkam, das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Das passiert ja manchmal, ja, dass Dinge plötzlich sich manifestieren, ja, genau, wo man nicht weiß, wo sie herkommen.
Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Stefan Frank. Nein, hier ist die Sendung Alle bekloppt. Sagt man Sendung eigentlich noch, das Wort Sendung?
Format ist doch schön,
hier ist das, so modern. Das Streaming-Format Alle bekloppt, live auf Twitch. Unsere Dippelpsichs beantworten Fragen aus dem Chat. Und die sind, nicht die Fragen, sondern die Dippelpsichs, Sophia Krapfeis, guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. Und Alexander Wurschkau.
Servus.
Das klang aber jetzt schon ziemlich gut.
Ja, es war nicht schlecht. Ich glaube, Alexander,
Tommy, ja. Ich vergesse es immer zu sagen. Und jetzt sage ich es einfach.
Sei nicht so blöd, zuhören, sagst du jetzt, oder was?
Nein. Nee, das sage ich ja manchmal. Kannst du nicht, also es dauert ja nicht so viel länger, Diplompsychologen zu sagen.
Darf ich nicht Dippelpsych sagen?
Ich finde es so blöd.
Dippelpsych?
Ja, aber ich glaube,
ich mag das halt so gerne wie Quupp.
Ja, aber ach so, deswegen. Okay, dann sag's.
Weil es einfach Freude macht.
Ja, dann mach das.
Es macht ihm so viel Freude.
Es macht mir so viel Freude.
Lass mal den kleinen Tommy.
Dann sag du das weiter so.
Also, genau.
Alexander, wenn wir einen Podcast daraus machen, kannst du es rausschneiden.
Wir beginnen mit dem traditionellen Blitzlicht. Herr Waschkau, bitte.
Ja, das die nachfolgenden Streams verschieben sich um mehrere Stunden. Ich bin unfassbar erschöpft. Fangen wir damit mal an. Und zwar im Großen und Ganzen, aber jetzt auch von der aktuellen Woche. Für all diejenigen, die das in den sozialen Netzwerken verfolgt haben, Dienstag war der 5. Todestag meiner Mutter. Das geht mir nach wie vor sehr, sehr nah. Also die war eine Person, die mir auch heute im Leben fehlt noch. Und insofern ist es natürlich Unsinn, dass ein Tag besonders ist, aber das ist schon so ein Kristallisationspunkt, der einen mitnimmt. Die Pandemie, die nicht zu enden scheinen mag, belastet einen nach wie vor. Die vielen, vielen Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen, die jetzt um mich herum an Covid-19 erkranken, glücklicherweise bisher zwar zum Teil mit etwas schweren Symptomen, sage ich mal, aber keinen dramatischen Verläufen. Aber das stimmt, gibt einem schon zu denken. Und natürlich jetzt gerade der Angriffskrieg in der Ukraine. Also alles Dinge, die mich emotional schwer auffühlen. Und nachdem ich gedacht habe, so jetzt, wenn der Umzug erstmal durchstanden ist und ich mal ein Wochenende durchgeschlafen habe, geht's wieder nach vorne weiter, ist es gerade so, dass in meinem normalen Beruf die Arbeit gerade sehr kleinteilig ist. Das heißt, ich habe kein Problem damit, wenn ich so 8 Stunden an einer Aufgabe oder an einem Themenkomplex mich abarbeiten kann. Da komme ich in so ein, ich mag diesen Flow als Begriff nicht so gern, aber man hat so das Gefühl, man schafft was weg. Und im Moment ist es aber so, dass ich an so vielen Sachen parallel arbeite, neue KollegInnen auch einarbeite, wo ständig ich nicht agieren kann in meiner Arbeit, sondern ich reagiere im Moment sehr, sehr viel auf Anforderungen, die von allen Seiten kommen. Mhm. Und das empfinde ich als sehr anstrengend. Das heißt, da ist es ein bisschen anstrengender als gewöhnlich im normalen Job. Und das Gleiche gilt gerade für Huxella auch, weil ganz viele Dinge sehr gut funktionieren. Wir werden angefragt. Alexa ist heute Abend gerade in Saarbrücken auf einer Podiumsdiskussion. Es gibt zahllose Anfragen für Vorträge, Workshops, andere Anfragen, Interviewanfragen. Also alles super Sachen. Aber das muss alles abgearbeitet und koordiniert werden. Und das Ganze führt dazu, ich höre jetzt gleich auf, dass ich eben ein großes Maß an Erschöpfung erlebt habe. Und ich habe Anfang der Woche schon für mich gesagt, ich muss was ändern. Das heißt, zum einen, was kann man ändern? Ich kann erstmal in meinem Job, habe ich mal gesagt, wann kannst du denn mal Urlaub nehmen? Weil bis Ostern schaffe ich das nicht, wo so formal der normale Job halt nicht stattfindet. Ich habe ja jetzt nicht so ein Ostern, wo ich dann 5 Tage gar nichts mache, sondern da mache ich dann halt andere Sachen. Aber das ist zu lang hin. Das heißt, ich muss jetzt mal wirklich demnächst Urlaub nehmen. Das geht aber auch erst übernächste Woche frühestens, weil ich so viele Termine habe. Jammer. Also ich muss mich ein bisschen entschleunigen. Und ich habe auch, jetzt gerade geht's. Es ist ein Wunder. Das liegt an euch beiden, wenn ich euch sehe. Ich habe heute den ganzen Tag unglaubliche Kopfschmerzen gehabt und habe ja auch vor der Sendung noch, bis die Kamera anging, Körnerkissen im Nacken gehabt. Und jetzt gerade geht's mir aber sehr gut. Ich habe Hoffnung.
Ich lese mal zwischendurch ein Blitzlicht aus dem Chat vor. Lieber Käse-Toupé, ich fühle mich in die 80er zurückversetzt, was Existenzangst betrifft und rechne ehrlich gesagt mit dem Schlimmsten. Ich glaube nicht, dass du das musst, aber Und daher betäube ich mich mit Musik machen, Lego und G und T.
Gin and Tonic.
Ah, okay. Alles klar.
Würde ich jetzt behaupten.
So, dann eins noch, Sophia, gleich bist du dran. Mit deinem Blitzlicht Mimbutzki. Ich habe heute und morgen Urlaub. Das erste Mal so richtig, weil ich selbstständig war und jetzt seit Januar festangestellt bin. Außerdem steht Anfang April eine Tagung von der Firma an, auf die ich mich sehr freue. Ist ein komisches Gefühl. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann, weil der beim Einkaufen gerade auf sehr surreale Weise bedroht wurde. Um Gottes Willen. Und habe ihn noch nie so verstört erlebt. Du liebe Zeit. Es tut mir leid.
Ich würde noch einen Satz ergänzen wollen, weil das ist was mir ganz wichtig. Ich habe ja Anfang der Woche schon irgendwie sowas mal getwittert, wie ich bin ein bisschen müde oder ich fühle mich sehr müde, so mit allem. Und da gab es sehr viele Leute, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, mein Gott, was können wir dir denn jetzt Gutes tun? Also erstmal dieser Flauschhaufen, aber ich habe dann auch im Discord beim Ferngespräch ein paar Leute gesehen, gesagt, die quasi fast, ich glaube, das war fast, ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich dem jetzt nicht helfen kann.
Ja.
Solche Gefühle möchte ich gar nicht auslösen dadurch. Also ich bin auch noch in der Lage, mich gut um mich selber zu kümmern. Das tut sehr gut, wenn ihr euer Mitgefühl ausdrückt. Mir sind solche Tweets, die ich mir auch sparen könnte, und ich will ja auch nicht jammern, aber auch wichtig, weil ich gesehen habe,
jammern.
Ein bisschen. Aber gesehen habe, wie viele andere Menschen dann gesagt haben, ja, geht mir ganz genauso. Also ich will auch immer mal wieder deklarieren, dass man das auch sagen darf. Man soll halt nicht den ganzen Tag jammernd durch die Gegend laufen, aber wenn es einem nicht gut geht, darf man das auch mal sagen. Und ich finde, das muss ich auch normalisieren, dass auch Menschen, die man als denen geht's immer gut, der ist immer witzig, der ist immer selbstverliebt, in meinem Fall, dass auch solche Menschen da mal Momente haben, wo es ein bisschen stiller ist und wo man ihnen das vielleicht auch nicht ansieht, weil der Comic-Avatar auf Twitter grinst immer noch. Und das ist mir aber auch wichtig, dass man das auch mal sagen darf. Und insofern müsst ihr euch dann nicht um mich kümmern. Ich habe Menschen um mich herum, glücklicherweise mehr als ein oder zwei, die sich um mich kümmern. Das müsst ihr nicht machen. Also bitte da nicht, dass das bei euch.
Also nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch um uns kümmern, aber Mitgefühl ausdrücken, wenn wir schon mal schreiben, dass uns schlecht geht. Aber hallo.
Ja, das erwarte ich dann.
Also das möchte ich auch dann, das will ich auch gelesen haben. Sophia, beste Ehefrau von allen, die du bist, wie ist denn dein Blitzlicht?
Ja, ich mache da direkt mit bei Alexander. Es ist eigentlich ist es fast genauso. Also ich bin unfassbar erschöpft, habe tatsächlich heute auch mittags mich einfach hingelegt und sogar geschlafen, das sonst normalerweise nicht funktioniert. Also da, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt so erschöpft, dann kann ich mich zwar hinlegen, aber eigentlich schlafe ich dann nicht ein, sondern lieg dann da so rum und fange dann an, mir über alles mögliche Gedanken zu machen und lass es dann wieder. Aber ich war tatsächlich oder bin so erschöpft, dass ich dann einfach geschlafen habe. Kopfschmerzen ständig, aber auch kann sagen, jetzt geht's. Also ich gebe zu, ich habe auch ein paar Tabletten genommen, aber die waren jetzt vor einer Stunde oder zwei noch wirklich extrem, dass ich dachte, oh Gott, wie kriege ich denn das hin? Aber jetzt im Moment fühle ich mich gut, so grundsätzlich, aber tatsächlich erschöpft. Ich merke auch, ich bin dünnhäutig und also es ist, Thorsten Sträter formuliert das immer so schön, die Depression weht mich von der Seite an. Mhm. Es ist jetzt nicht tragisch, aber ich merke, ich brauche für alles so ein bisschen mehr Kraft und ich brauche ein bisschen mehr Energie, um stabil zu sein und um das alles hinzukriegen. Und das nervt mich wahnsinnig, was auch nicht hilfreich ist.
Aber meine Witze findest du natürlich immer
find ich nach wie vor
Granate.
Das wollte ich jetzt zum Abschluss noch sagen. Auch um mich muss man sich keine Sorgen machen, denn erstens bin ich dazu in der Lage, auf mich aufzupassen und tu das auch. Und dann, ja, das wollte ich jetzt als nächstes sagen, dann habe ich noch meinen wundervollen Ehemann, der natürlich auch auf mich aufpasst. Alexander, der nicht weit weg ist und auch sehr gut auf mich aufpasst. Versuchst zwar immer, das so ein bisschen zu verbergen, Alexander, aber ich merke das ja wohl, dass du auf mich aufpasst. Und ich finde das sehr, sehr schön und genieße das.
Sieht man das, als ich mittags immer an eurem Haus vorbeimarschiere?
Ja, als könnte man dich übersehen, entschuldige bitte. Ja.
Machst du aber umgedreht auch.
Ich weiß, ja. Ich mach das jetzt ganz kurz. Ich bin so unfassbar überarbeitet, weil ich gerade mit Sophia zusammen mit Miron zusammen und mit Nico zusammen und mit anderen Leuten zusammen einen monströsen, riesigen, potenziell extrem wichtigen Job für die nächsten Jahre bearbeite. Wenn der passiert, ist das der Oberknaller oder sind sogar zwei Oberknaller. und der Druck ist so immens, dass ich manchmal, dass ich jetzt Tage hatte, wo der Druck so groß war, dass ich gar nicht arbeiten konnte, weil ich mir gedacht habe, also das ist jetzt ein bisschen viel. Hat aber geholfen, einfach mal einen Nachmittag lang Lego zu bauen und dann zu sagen, ach, dann mache ich das so, dann mache ich das so, dann mache ich das so und dann ging es wieder. Also wenn es eine Zeit gab in meinem Leben, wo ich dringend mal mehr Zeit bräuchte, dann war die vor 10 Jahren und jetzt. Und jetzt. Es ist wirklich, es ist fast schon wieder lustig, wie viel Zeug das gerade ist und wie groß es ist ja eigentlich was total Geiles, ja, wenn das klappt. Aber da das natürlich für unsere Firma auch existenziell ist, für die 20 Leute, die hier arbeiten und für viele andere Leute, die dann mehrere Jahre lang daran arbeiten würden. Ich bin es zwar gewöhnt, diesen Druck zu einem gewissen Grad zu haben, aber in dieser Größe hatte ich das zuletzt bei Mara und der Feuerbringer und da war es noch nicht mal mein Geld. Also, meine Fresse. Ich komme mal zur ersten Frage. Die ist ein bisschen ungewöhnlich. Kenji Carter. Ist nicht ungewöhnlich, also gut, alle bekloppt, aber ich meine die Frage. Ich habe eine Frage an die beiden Diplom-Psychologies. Ich werde sehr häufig von Freunden und Familie gefragt, wie man am besten auf andere Menschen zugeht, wie man sich im sozialen Umfeld Probleme lösen kann. Ich hingegen bin sehr ungern unter vielen Menschen und habe absolut keine Ahnung von sozialen Gepflogenheiten und Umgang. Ich finde das auf eine Art, ich will jetzt nicht sagen lustig, weil das ist ja, du leidest ja drunter, aber bitte gesteh mir zu, das hat eine gewisse Art von Humor. Daher die Frage, warum werde ich immer wieder auf sowas angesprochen? Liegt es daran, dass ich einen anderen Blick von außen habe? Kann man das beantworten überhaupt?
Also ich wüsste jetzt nicht, also das kann ich natürlich so nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, wie du so bist und wer du bist und wie dein Umfeld ist und so. Man kann natürlich diverse Theorien haben, warum das so ist. Also erst einmal, wenn dich Leute um Rat fragen, bedeutet das meiner Ansicht nach, dass du so wirkst, als wüsstest du Rat. Und oder dass du so wirkst, als könntest du das gut. Und das würde ich jetzt erstmal an deiner Stelle einfach als positiv bewerten. Aber ansonsten, ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wunderst du dich nur drüber? Dann wunder dich doch einfach mit einem Lächeln und denk dir, hey, schön, mir wird da so viel Wissen zugetraut. Wenn es dich stresst oder stört, dann könntest du, ich meine, man darf dann auch antworten, weiß ich nicht. So wie ich jetzt, weiß ich nicht.
Ich habe auch eine Antwort gleich, eine unqualifizierte natürlich, aber bitte ja, zuerst aber mal die qualifizierte. Deswegen habe ich das gerade so anmoderiert. Darf ich vielleicht meine Sendung hier noch anmoderieren, also eure Sendung? Vergiss, was ich gesagt habe. Alexander, bitte.
Ich dachte, wir wären damit fertig vor der Sendung gewesen mit den Streitereien. Natürlich kann auch ich die Frage nicht beantworten. Ich habe aber so einen Gedanken, der mir beim Vorlesen von Tommy durch den Kopf geschossen ist, nämlich der Punkt, vielleicht wirkst du so, als ob du dich gut abgrenzen kannst von anderen Menschen oder auch von so sozial normierten Verhaltensweisen, die wir ja alle kennen. Man muss zu gewissen Anlässen gehen oder man muss gewisse soziale Interaktionen über sich ergehen lassen, weil man das so macht. Und vielleicht, weil du das nicht machst, weil du die nicht haben möchtest, aber du lässt dich da ja auch sozusagen nicht unter Druck setzen von außen, sondern bist in der Lage, dich abzugrenzen, wie wir Psychologen sagen. Vielleicht nimmt man das wahr und sagt, Mensch, diese Person kommt ja ganz gut mit diesen ganzen sozialen Normen klar und der scheint da gar nicht drunter zu leiden, dieser Mensch, dass er nicht alles das macht, wo ich mich unter Druck gesetzt fühle. Und wenn das so wäre, ist es eben aber genauso, wie Sophia sagt, dann kannst du dich doch im Grunde darüber freuen, dass du deinen Weg dadurch gefunden hast. Und immer dann, wenn ein Mensch einen um Rat fragt, ich unterstreiche das nochmal, muss man ja auch immer wieder sagen, guck mal, dieser Person liegt etwas an meiner Meinung. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und aber mehr kann ich da auch nicht zu sagen, weil wir natürlich dann wieder Gegenfragen stellen müssten und uns ein bisschen mit dir unterhalten müssten, damit wir da klarer sehen.
Mein einziger Beitrag dazu ist, ich habe mich sofort erinnert an meine Schulzeit. Tommy, mit dir kann man echt gut reden und so. Was mir meistens die weiblichen Wesen mitgeteilt haben, mit denen ich wirklich alles wollte, aber mit Sicherheit nicht reden. Und ich war wie ich war. Aber es ist tatsächlich so, dass das mir relativ oft passiert ist, obwohl ich mich auch wirklich da überhaupt nicht, inzwischen weiß ich, dass ich da gar nicht kompetent bin. Und es tut mir auch ein Stück weit leid, dass ich bestimmt Leuten falsche Infos gegeben habe, weil ich früher sehr, sehr ignorant war. Und ich bin da jetzt deutlich vorsichtiger und sag dann lieber mal ganz ehrlich, das weiß ich nicht, da kann ich dir keine Antwort geben oder frag meine Frau. weil ich jetzt weiß, dass ich da nicht kompetent bin. Und das befreit mich auch ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen. Nur wenn jemand wirklich unbedingt meine Meinung hören will zu etwas, dann sage ich sie vielleicht. Aber auch dann bin ich vorsichtiger. Und ich fahre, glaube ich, besser damit, als mit dem, wie ich da früher war. Ich würde die nächste Frage vorlesen. Von Miss Huffle. Ich habe in den letzten Tagen viel zum Thema ADS gelesen. Was heißt das eigentlich, ADS?
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
In verschiedenen Quellen, Erfahrungsberichte und 3, Anführungsstriche, Selbsttests gemacht. Ich weiß, dadurch bekommt man keine Diagnose. Aber ich habe mich in so vielen Punkten wiedergefunden. Es würde bei mir so viele Baustellen erklären, unter denen ich leide. Jetzt meine Frage. Wohin muss ich mich wenden, wenn ich das abklären lassen möchte? Ich bin nicht in Therapie oder so.
Es gibt, ich weiß gar nicht, haben wir die Liste noch verfügbar? Es gibt ja einige spezielle Zentren, die ADS und ADHS-Diagnostik durchführen oder auch Spezialisten, die sich mit dem Thema auskennen. Da kann man das machen und kann sich diagnostizieren lassen. Und wenn du der Meinung bist, dass dir das mit so einer konkreten Diagnose dich das weiterbringt, spricht da auch nichts dagegen, das zu tun. Mhm. Bei Selbsttests, wie bei allen Dingen, ist immer so die Gefahr, wie qualitativ wertvoll die sind. Aber du scheinst ja hier für dich ein Problem zumindest zu fühlen, dass du sagst, irgendwas ist da und dann gehst du auf die Suche nach Antworten. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass man erstmal im Netz recherchiert und dann sollte man, wenn man sagt, das scheint vielleicht was zu sein, das auch einmal abklären lassen. Und das ist jetzt ja auch, man muss ja mit ADS im Grunde genommen nicht zwingend in eine Therapie gehen, sondern es ist ja ein Zustand, den man hat, mit dem man dann besser umgehen kann. Da gibt es auch mit Techniken, Methoden, mit denen man sich vielleicht ein bisschen besser fokussieren kann, wenn es darum geht, dass man sich vielleicht nicht so gut konzentrieren kann. Aber das ist in meiner Wahrnehmung ein bisschen was anderes noch als eine Psychotherapie bei einer Depression oder Angststörung. Aber klar, such dir einen Experten, such mal nach Diagnostik, ADS. Vielleicht haben wir da auch noch eine Liste mit Beratungsstellen, da bin ich nicht mehr ganz sicher. Ich meine, wir hätten mal sowas gehabt.
Sophia?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer wenn ich weiß ja nicht, wo du wohnst, wenn da jetzt niemand im Umfeld ist, der ein Spezialist in dem Bereich ist, dann kannst du entweder deinen Hausarzt fragen, ob der jemanden weiß, den man vielleicht im Internet so nicht findet, oder bei einem Psychiater mal nachfragen, die sollten das eigentlich auch können oder zumindest wissen, wo du hingehen kannst, um da eine Diagnostik zu bekommen.
Okay, so. Ich denke, das ist gut beantwortet. Bernd van Burg, Bernd Harder hat am Rand angedeutet, vielleicht eine Pause beim Ferngespräch. Ich denke tatsächlich darüber nach, weil ich so im Arsch bin. Aber schauen wir mal. Alle anderen haben alle Hörspiele von Tommy Krabbeis. Tommy Krabbeis.
Haben wir keine Fragen heute?
Doch. Bernd van Burg fragt, können wir da schon vorbestellen, damit das Projekt sicher ist? Nein, könnt ihr nicht. Da kümmern sich alle, das ist sehr, sehr lieb. Dann kommen noch Blitzlichter, also ihr seht schon, ich bin mal wieder sehr weit hinten dran. Ich frage mich die ganze Zeit, warum kann ich das nicht lesen? Jetzt weiß ich's. Jetzt kann ich es auch nicht lesen, denn die Brille ist verschmiert. Moment. Eine knappe Frage von Jonas L19. Moment. Zwiebelringe.
Beiz!
Also, mir wurde schon öfter gesagt, dass ich Dinge oft falsch verstehe und ich oft sehr empfindlich bin. Was kann ich dagegen tun? Ich nehme mal an, du willst was dagegen tun, dass dieser Effekt zu sein scheint und nicht, dass Leute dir das sagen. Das war gar nicht lustig. Okay, Sophia, du.
Ich frage mich gerade so als erstes, ich weiß, das kannst du mir jetzt so nicht beantworten. Also Was sind denn das für Leute, die das sagen? Also ist das, also es könnte zum Beispiel sein, dass das so deine Familie ist, in der du die Rolle hast, dessen, der empfindlich ist. Und die einfach davon ausgehen, du verhältst dich eben so und deswegen das dir auch rückmelden. Also ne, das kann so eine Eigendynamik entwickeln. Und also in meinem Kopf entstand die Frage, haben die denn recht, diese Menschen, die das sagen? Das weiß ich natürlich nicht. Und vielleicht kannst du für dich überlegen, stimmt das denn? Also nur weil jemand anderer das sagt, heißt das ja noch nicht, dass es so ist. Und nur weil vielleicht auch mehrere Menschen das so empfinden, heißt das trotzdem nicht, dass das so ist. Also schau mal für dich, haben die denn recht? Oder empfindest du das auch so? Oder ist es so, dass du sagst, also es sagen so viele Menschen, dass ich Probleme habe, irgendwie überhaupt mit jemandem in Kontakt zu kommen, der das nicht sagt. Dann könnte es sein, dass auch wenn du das vielleicht nicht so empfindest, dass diese Menschen recht haben, dass da, dass es irgendwie schwierig ist in der Interaktion mit dir oder sonst irgendwas. Aber ich bin da wirklich vorsichtig, weil für mich es so klingt, als würdest du da gar nicht wirklich ein Problem sehen. Und dann finde ich, kann man sich mal überlegen, ob du vielleicht gar kein Problem hast, sondern die anderen.
Wer weiß, ja. Habe ich auch sofort so gelesen, witzigerweise. Weil halt alle Leute im Chat toll sind.
Also mich regt es ja maßlos auf, wenn Tommy sagt, Waschkreuz, sei nicht so empfindlich immer. Das wirkt mich ja zur Weißglut.
Deswegen habe ich das noch nie gesagt. Ich sage das ja mal anders.
Ja, das mag sein. Ja. Das kommt so bei mir an.
Bisschen bösartiger halt.
Ja, genau. Genau das, was Sophia sagt. Also wer sagt das? Also ist das überhaupt jemand, den du ernst nehmen musst? Und dann noch eine Dimension, die hat Sophia nicht gesagt, so wie ich es gehört habe, ist es überhaupt schlimm, empfindsam, möchte ich jetzt mal sagen, zu sein. Also man darf ja jetzt auch gerade in der aktuellen Situation auch mal sagen, dass einem tagespolitische Entscheidungen emotional anfassen, dass man Dinge ganz, ganz schrecklich findet. Ich habe viele Freunde, die gerade jetzt auch in Bezug auf Kriegsbilder sehr, sehr verzweifelt sind und auch weinen und so. Und da würde ich ja nicht sagen, mein Gott, jetzt sei doch nicht so empfindlich, sondern Emotionen gehören dazu. Und immer nur gut drauf zu sein oder immer nur ein harter Hund zu sein, halte ich auch nicht für gesund, weil Emotionen haben eine breite Palette und die sollte man auch haben. Insofern ist eben die Frage, ist es die aktuelle Situation, in der wir uns befinden? Sind es die letzten 2 Jahre, die dich auch vielleicht ein bisschen dünnhäutiger gemacht haben? Wenn ja, ist so, ist bei mir auch so, kann ich sofort unterschreiben, dann ist das halt auch so. Dann muss man mal gucken, wenn wieder alles gut ist, irgendwann, wie ist es denn dann? Und die wichtigste Frage, und Tommy hat das schon beim Vorlesen gesagt, belastet dich das überhaupt? Oder ärgert es dich nur, dass Leute dir das sagen? Dann kann man auch sagen, du, lass uns darüber einfach nicht reden. Das ist dann wieder dieses Abgrenzen. Also ich muss mir auch nicht von jedem über meine Emotionen Vorhaltungen machen lassen. Wenn es wichtige Menschen sind, dann tauscht man sich dann natürlich drüber aus. Ja, wenn der Ton ein bisschen netter wäre, Tommy, würde es mir leichter fallen manchmal, aber im Grunde
genommen. Sorry. Ja, sorry.
Sorry, vielleicht jetzt mal.
Ja, das triggert mich so, wenn jemand, sorry, aber ist die nicht entschuldigendste Entschuldigung auf der Welt. Also ja, Alexander,
Habe ich ein Pärchenabend, eine schöne Geschichte demnächst. Also
ja, sehr gut.
Zu dem Stichwort, ja. Genau. Also das würde ich einfach alles sagen. Und im Grunde genommen, man darf auch empfindlich sein, man darf empfindsam sein. Das darf man auch einfach sein. Es gibt kein Gesetz, auf dem steht, sei nicht empfindsam oder empfindlich. Ich finde empfindsam ja schöner. Prüf mal, wer es dir sagt, ob es dir wichtig ist. Und guck abends mal in den Spiegel und sag, ist es wirklich mehr geworden oder war ich schon immer so und jetzt fällt es halt mehr auf? Also all diese Dinge. Das kann man mal fragen. Und solange wie du da nicht drunter leidest, ist es sowieso okay.
Ich würde gerne noch was nicht Psychologisches, sondern einfach ganz Persönliches dazu sagen. Ja, also mir persönlich als Sophia, ich mag tendenziell diese Menschen, die empfindsam oder von mir aus auch empfindlich oder dünnhäutig sind, viel, viel lieber als die Menschen, die zu jemandem sagen, jetzt sei doch nicht so empfindlich.
Und ich habe mich gerade, wir haben gestern hatten wir einen anderen Podcast, da haben wir über einen Film aus den 80ern gesprochen. Und ich habe mich jetzt im Zuge dessen auch immer wieder an früher erinnert und habe mich jetzt gerade wirklich an einen Typen erinnert bei mir in der Klasse. Der hieß Christian mit Vornamen, wie alle anderen auch. Und der hat immer gesagt, sei nicht so empfindlich. Und ich finde das... Das fasst es perfekt zusammen, ja. Also wirklich, Schubs, ja. So, ich glaube nicht, dass dein Umfeld so ist, aber das fiel mir jetzt gerade ein. Ich bin heute keine Hilfe. So, nächste Frage: Kuratorium. Ich bin asexuell, das heißt, ich habe kein Interesse an einer Partnerschaft und auch keinen Leidensdruck dabei. Kein Leidensdruck. Inzwischen ist es leider so, dass mein Freundeskreis sich immer mehr in die jeweiligen Beziehungen zurückzieht und ich öfter zurückbleibe. Dazu kommt, dass meine Bubble zwar sehr progressiv ist, aber meine Orientierung doch teils infantilisiert, pathologisiert wird. Jetzt stelle ich nicht nur meine sexuelle Orientierung, sondern auch meinen Freundeskreis in Frage. Was tun?
Also... Ich glaube, das gilt für die meisten Fragen, die heute gestellt werden. Und ich merke das so, dass wirklich Menschen im Moment einfach dünnhäutiger sind. Also das merke ich an mir. Und auch, dass es mehr Missverständnisse gibt und auch aufgrund dessen mehr Streitigkeiten. Also dass es zwischenmenschlich im Moment einfach ein bisschen schwieriger ist als sonst. Ich finde, das hilft ein bisschen, wenn man sich das immer mal wieder klar macht, mit all dem bist du nicht alleine, sondern das ist im Moment so, weil die Situation einfach so schwierig ist. Ich denke, wenn du, also du, anfangs habe ich rausgehört, ich bin asexuell und ich habe keinen Leidensdruck. Und am Ende schreibst du, dass du deine sexuelle Orientierung in Frage stellst. Das heißt, ich glaube, das musst du nicht, weil ich glaube dir eher das, was du am Anfang geschrieben hast. Ich glaube, es ist eher so, dass du jetzt so oft irgendwas dazu gehört hast, dass du einfach unsicher geworden bist, was völlig normal ist. Das ist völlig normal, wenn man oft von Menschen in seinem Umfeld irgendwas hört, sowas wie, sei doch nicht so empfindlich oder das und das stimmt mit dir nicht oder. Das ist nicht nur für uns schwierig, wenn wir Kinder sind, sondern das ist auch für uns schwierig, wenn wir erwachsen sind. Das ist so. Wenn Menschen, die dir nahestehen, Sachen irgendwie über dich urteilen oder so, dann kann es dazu führen, dass man unsicher wird, obwohl man das eigentlich gar nicht ist.
Und gleichwohl, ohne das entschuldigen zu wollen, ist es natürlich so, dass das, was man nicht nachfühlen kann oder was man auch nicht nachvollziehen kann, erstmal befremdet. Also das ist natürlich, wenn das jetzt erstmal anders ist, als du hast das sehr schön beschrieben. Ich habe gerade so das Bild, Pärchen, dann kommen die Kinder, dann wird das Nest gebaut, dann wird das die Reihenhaushälfte gekauft und dann kommst du dahin und bei denen verändert sich immer ganz viel und du bist aber in dir, mit dir zufrieden, so wie du bist und änderst dich nicht. Und das ist natürlich ein anderer Lebensentwurf. Und das ist anders. Und das andere ist irgendwie erstmal, also da ecken wir Menschen an, so sind wir leider gepolt. Wir haben aber einen Verstand, der uns dann über dieses Anecken natürlich hinüberhelfen kann und sollte. Denn im Grunde genommen ist es ja vollkommen wurscht, wie du dein Leben gestaltest. Und wenn du dir eine Doppelhaushälfte alleine kaufst, ganz blödes Bild, ich muss ja gleich aufhören mit diesem Rumgelaber, ist das halt auch völlig in Ordnung. Ich habe so überlegt, als ich festgestellt habe, dass ich legophil bin, hat es mir natürlich sehr geholfen, andere erfolgreiche Menschen kennenzulernen, die auch Lego gut finden. Also zu hören, dass auch Tommy den einen oder anderen Klemmbaustein bei sich im Keller rumfliegen hat. Zwei, drei. War viel später, als ich ganz viele andere Menschen auch gekannt habe, gedacht, okay, der spinnt auch. Aber worauf ich hinaus will, ist vielleicht könntest du mal, und da bietet das Netz ja auch Möglichkeiten, mal, und ich versuche das mit aller Vorsicht formulieren, mal so eine Zehenspitze auch mal in vielleicht Foren für asexuelle Menschen mal hineinzustecken. Ich sage das mit Vorsicht, weil manchmal diese Foren auch nicht hilfreich sind, genau wie Selbsthilfegruppen in allen Bereichen. Das muss einem auch nicht gut tun. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, gerade auch, weil du sagst, so über das Lebensalter, je älter ich werde, desto problematischer wird es. Du bist ja nicht die einzige Person, der es so geht. Vielleicht kannst du dich da auch nochmal austauschen und vielleicht hilft dir da auch die Perspektive, wie vielleicht andere damit umgehen Und ob es vielleicht sogar hilfreich wäre, das nochmal anders zu thematisieren. Denn ich habe ja schon den Eindruck, dass ihr darüber spricht in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Weil du ja sagst, ich werde so ein bisschen infantilisiert. So nach dem Motto, ja, da kommst du auch noch hin, was ja völliger Blödsinn in deinem Fall ist. Insofern, vielleicht könnte das auch nochmal ein hilfreicher Ansatz sein, dass du dich nochmal mit Menschen, die eine ähnliche Veranlagung haben, die einen ähnlichen Lebensentwurf haben, dass du dich da austauscht. Aber da, wie gesagt, rate ich immer zur Vorsicht, immer so mal erstmal einen kleinen Zeh reinstecken in so einem Forum, mal vielleicht erstmal mitlesen, passiv, und gucken, wie ist denn da so der Ton und die Stimmung. Und vielleicht hilft dir das auch nochmal, um dann im Grunde genommen zu entscheiden, habe ich den Langmut, die Befremdnis von Freunden, die mich aber ansonsten wohl auch gerne mögen, etwas besser zu akzeptieren. Oder kriege ich nochmal Ansätze für Gespräche, für Diskussionen, die mir hilfreich sind, um das nochmal vielleicht auch anders zu erklären, wie es in mir aussieht.
Ich muss das Bild korrigieren. Also für jemand, der sofort Bilder im Kopf hat, wenn jemand was sagt, das ist ganz schwierig, wenn man erst den kleinen Zeh reinsteckt, weil das sieht sehr, sehr seltsam aus. Das ist der große Zeh.
Habe ich den kleinen Zeh gesagt?
Ich habe das sofort vor Augen und denke,
ich bin sehr, sehr erschöpft, wenn man da so schräg.
Ja.
Entschuldigung, den großen Zeh.
Nein, das ist ja kein Problem. Also mir ist dazu, außer dass ich dieses Bild korrigieren musste, noch eingefallen. Ich verstehe, dass dich das auch ein Stück weit verletzt, wie dein Freundeskreis damit umgeht. Und also zu überlegen, ist mein Freundeskreis noch das Richtige? Das tut weh und das ist echt schwierig. Ich würde denen noch eine Chance geben, und zwar indem du einmal offen das ansprichst. Vielleicht jetzt nicht gerade in der großen Runde, weil das ein bisschen schwieriger ist, aber oder wie auch immer du das handhaben möchtest, aber sprich es an und gib denen die Chance zu merken, dass das verletzend ist, was sie da sagen.
Ja.
Und weil es kann sein, sie meinen es gar nicht so, oder sie sind hilflos, weil sie das Gefühl haben, müsste man dir irgendwie helfen oder stimmt da irgendwas nicht, oder vielleicht haben sie einfach zu wenig Infos darüber, keine Ahnung, es kann alle möglichen Gründe haben. Es kann auch sein, dass sie damit nicht klarkommen oder dass die blöd sind. Das kann auch sein. Dann ist es richtig, sich zu überlegen, sind das noch die richtigen? Aber vielleicht sind da welche dabei, wo das so ist, dann kannst du dich da distanzieren. Aber ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es der gesamte Freundeskreis ist. Also gib denen wirklich allen die Chance, da ihr Verhalten zu ändern und da ein bisschen empathischer und vorsichtiger mit dir umzugehen, indem du es sagst.
Aber einzeln lieber, oder? Und nicht jetzt irgendwie vor die Gruppe hinstellen und
das
sagen.
Das weißt du selber, wie das am besten für dich ist. Du kannst es auch schriftlich machen, oder also wie du das machst, ist letztendlich egal, so wie du dich wohlfühlst. Ich glaube, dass du auch gut da in der Lage bist, das einzuschätzen, wie das am meisten Sinn ergibt und wie es für dich am angenehmsten ist. Aber diese eine Chance, finde ich, die hat jeder verdient, mit dem man ein bisschen länger und inniger befreundet war. Und da kann es sein, dass es die ein oder andere sehr, sehr positive Überraschung gibt. Und da drücke ich dir ganz fest die Daumen für.
In einem Disney-Film würde man es mit einem Lied machen. Überleg mal, ob das vielleicht eine Option ist.
Hast du noch Fragen, Tommy?
Ja, ich habe noch ganz viele Fragen.
Aber ich stimme Tommy zu, also nicht bei einem Grillfest, wo alle Pärchen zusammen um den Grill stehen. Man kann auch vegetarisch grillen, übrigens bei der Gelegenheit, bevor ich für das Grillbild kritisiert werde. Man kann auch Gemüse grillen. Aber wenn die da alle beieinander stehen, das dann zu machen, gerade auch in der Situation, die Sophia beschrieben hat, wir sind alle dünnhäutig im Moment, ist dann nicht vielleicht der opportunste Moment, aber ich habe den Freundeskreis jetzt noch nicht angesprochen. Im Grunde genommen hast du aber recht, das zu sagen. Auch das ist natürlich eine Option. Vielleicht sind die auch alle blöd. Aber vielleicht
nicht alle wahrscheinlich. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass da jemand dabei ist, wo das wirklich blöd ist.
Genau.
Aber ich glaube, da sind bestimmt Leute dabei, die gar nicht blöd sind.
Wenn du die schon lange magst, würde mich das
auch verwundern. Ich glaube auch.
Genau.
Der oder die leicht schräg sagt, schafft man, also ich, ein Gleichgewicht zwischen den Erwartungen und besten Vorsätzen und Ratschlägen für ein gesundes und gutes Leben, Anführungsstrichen, zu dem, was man, also ich, realistisch umsetzen kann. Ich versuche und mache schon so viel, was allgemein als gesund und richtig gilt. Ich fühle mich aber ganz oft so, als müsste ich noch mehr tun. Ich kann aber nicht noch mehr tun.
Dann lass es bleiben. Ganz einfache Antwort. Und tatsächlich, ich mache mal ein anderes Beispiel, das habe ich gelernt. Ich habe mich eine ganze Zeit lang mit Raucherentwöhnungskursen beschäftigt, beruflich, wo es dann darum geht, wie man Hausärzten beibringt, wie sie Menschen dabei helfen sollen, das Rauchen sich abzugewöhnen. Und bei allen Suchterkrankungen ist ja immer so die Frage, hilft es denn schon auch was, ein bisschen weniger zu rauchen, oder muss es immer gleich alles sein? Und natürlich würde man in dem Fall sagen, medizinisch ist es immer besser, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber eine deutliche Reduktion des Rauchens hilft halt auch schon. Und das heißt, wenn du schon ganz viel für deine Gesundheit machst, ist das super. Ich müsste zum Beispiel mehr machen. Ich habe auf der seelischen Ebene gerade schon gesagt, die andere Ebene ist dann demnächst, wenn ich dann joggend bei euch am Haus vorbeikomme und wehe, du lachst, wehe. Tommy, ich sag's mal, nein, ich habe nicht vor,
natürlich zu joggen. Natürlich werde ich lachen, aber du wirst es nicht hören.
Mal gucken, wie ich durchs Wohnzimmer jogge. Also, man kann immer mehr machen und wir müssen auch aufpassen. Ich ertappe mich so ein bisschen dabei, weil ich immer natürlich in den sozialen Netzwerken viel unterwegs bin und ich merke da so ein Shift nochmal. Eine Zeit lang war das Instagram, wo alle, also dieser Fitness-Trip, Ernährungstrip sehr gelebt wurde, und ich bin jetzt neuerdings auch mal gelegentlich bei TikTok unterwegs und da ist dann nochmal heftiger. Wo dann junge Menschen durch das Bild springen, ich habe 46 Kilo abgenommen, ich habe mal so ausgesehen und guck mal hier, du kannst das alles auch. Und dann sitze ich so und gucke auf mein Handy und denke, ach du Scheiße. Soll heißen, wir müssen auch aufpassen, welches Bild wir in der Gesellschaft haben von Erfolg und von gesunder Lebensweise. Und wenn du für dich in deinem Rahmen entschieden hast, ich mache sehr viel, dann ist das in Ordnung. Und wenn es weniger viel ist, ist das auch in Ordnung. Wir werden niemals alle Standards erreichen können, die man sich so suchen kann, weil das geht halt auch bis ins Absurde hinein und dann ist es irgendwann auch nicht mehr gesund. Das heißt, du musst auch überlegen, wie viel Zeit verwendest du darauf, dir darüber Gedanken zu machen. Mach in der Zeit lieber Dinge, die dir dann auch vielleicht seelisch oder psychisch gut tun. Da hast du am Ende mehr davon. Das wäre mein Ratschlag.
Sophia?
Ja. Feier dich dafür, dass du so viel schon tust.
Ja.
Du machst viel, viel mehr als die meisten anderen Menschen und du tust für dich eine Menge. Und ich finde, das Einzige, was ich dir jetzt raten kann, ist, feier dich dafür, lob dich selbst dafür, sei einfach stolz darauf, was du alles hinkriegst und mach nicht mehr. Mach das, das ist super.
Bam. Da würde ich jetzt die nächste Frage anschließen, weil...
Ja, krass.
Was soll ich denn? Da kann ich ausnahmsweise gar nichts Unqualifiziertes dazu sagen. Aber zu der nächsten Frage. Da kann ich was Qualifiziertes sagen. Ich habe das gemerkt, dass du gesäuft hast, aber keine Sorge, es ist nicht schlimm. Ja,
also du weißt schon, dass du musst das nur moderieren hier.
Ja, 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 aber in dem Fall jetzt.
Das ist kein Comedy-Format, Tommy. Nochmal, nur zur Sicherheit.
Nicht schlecht. Also das finde ich jetzt schon grenzwertig, muss ich sagen. Aber gut. Habt ihr Tipps, wie man Social Media wie Facebook und so weiter einschränken kann, fragt Resi mit dem Traktor. Ich hänge teilweise stundenlang am Handy, weniger wegen Doomscrolling, sondern weil ich meine Augen nicht vom Bildschirm wegbekomme. Ich sag's nur einmal ganz kurz, ich werde nicht gesponsert von der App, aber sie heißt OneSec und die macht, also gibt's auf dem iPhone, ich gehe mal davon aus, die gibt's auch für Android, die macht nichts anderes, als wenn du Twitter oder irgendein Social Media Ding öffnest, sagt sie dir, du warst gerade erst da, ist das jetzt wirklich wichtig? Und das reicht manchmal schon, dass man einfach sich denkt, stimmt, ich habe vor 4 Sekunden erst, und jetzt war ich bei Facebook, dann war ich bei Instagram, jetzt bin ich wieder bei Twitter, das ist doch Bullshit, also erst OneSec, also wie eine Sekunde. Und es ist total banal, aber mehrere Leute haben mir das empfohlen, unabhängig voneinander auf Twitter. Scheine da wohl sehr präsent zu sein. Und ich finde das eine gute Idee und ich habe es immerhin schon mal geschafft, sie am Wochenende einzuschalten, diese App. Und sie funktioniert bei mir wirklich gut. Und für die professionellen Tipps, die nichts mit Technik zu tun haben, kommen jetzt eure Diplom-Psychologen.
Magst du, Alexander?
Ich kenne das Problem erstmal sehr. Ich fühle mich da sehr, 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 sehr ertappt und verweile da auch sehr. Ich habe dann immer noch so dieses diese Ausrede, die ich vor mir hertrage, so ganz elaboriert, dass das ja Teil meines Berufes ist. Ich muss ja die Social Media Kanäle von Huxilla im Auge behalten, was halt Bullshit ist, das mache ich, aber ich klebe dann natürlich da vor den News. Ich muss mich dazu zwingen und ich muss mich da sehr bewusst ermahnen, dass ich das nicht übertreibe. Was hilft, und das haben wir schon an anderer Stelle gesagt, das klingt wieder völlig archaisch, aber auch das kann helfen, denn Tommy, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie Bildschirm. Ich habe fast das Gefühl, dass du vorm Rechner sitzt und nicht nur vom Handy-Display sitzt. Mach dir einen Zettel mit anderen Alternativen, die dir gut tun. Buch lesen, spazieren gehen, Essen kochen, you name it. Also was du machen könntest an Aktivitäten, die dir Freude bereiten, die jetzt gerade mal nichts mit auf Display gucken oder Monitor gucken zu tun haben, und hab die bereit. Und in dem Moment, wo du einmal so denkst und du hast ja diese Reflexionsfähigkeit, dass du sagst, oh, jetzt gucke ich da schon wieder rein, eigentlich will ich gar nicht, guck auf die Liste und dann steht da Blumengesteck machen, was auch immer, und dann mach das oder nimm das von dieser Liste, wo du sagst, das könnte ich mir jetzt auch gerade vorstellen, und mach das. Das kann manchmal helfen, dass man dann andere Aktivitäten auch parat hat. Also ich muss dann auch mehr andere Aktivitäten, so bei mir ist es dann meist so, ach ja, den Podcast musst du auch noch schneiden, hier musst du noch was machen, dann gucke ich trotzdem auf meinem Bildschirm, aber immerhin nicht in die sozialen Netzwerke.
Ja, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten und vermutlich wirst du für dich ein bisschen ausprobieren müssen, was passt denn für dich, ne? Also das sind alles gute Tipps, oder stell den Wecker, guck, dass irgendwie zu einer bestimmten Zeit dein Bildschirm schwarz-weiß wird, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Also alle so praktische Sachen, die du ausprobieren kannst, um dich selber so ein bisschen auszutricksen, finde ich völlig legitim. Probier die aus, schau, was bei dir funktioniert. Und wenn das alles nicht geht, warum auch immer, und du es für dich nicht schaffst, das weniger zu konsumieren, obwohl du weißt, es ist nicht gut, dann rate ich immer, entweder schreib dir einen Brief, was würdest du deiner besten Freundin sagen, was die machen soll und warum. Das hilft manchmal, um sich das, also wirklich aufschreiben, weil in Gedanken, die fliegen so schnell, da glaubt man sich's dann nicht so richtig. Also das könntest du machen, um dir selber zu erklären, warum das jetzt wirklich wichtig ist, dass du das weniger tust. Also das könnte helfen, weil wenn du es nicht weniger machst, hast du es vielleicht eigentlich noch nicht so richtig eingesehen, dass du das weniger machen solltest. Und wenn das nicht funktioniert, manchmal hilft es, ich meine im Kopf zu haben, dass du entweder Mutter wirst oder bist, bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Kann aber auch helfen, wenn du ein imaginäres Kind dir vorstellst, eine Tochter oder einen Sohn, den du sehr, sehr liebst, und dir sagst, möchtest du für dieses Kind so ein Modell sein, dass dieses Kind es dann später auch so macht? Manchen Menschen hilft das. Also wenn sie es für sich nicht hinkriegen, dass sie es für ihre Kinder hinkriegen. Also das ist einfach nur eine Art, sich selbst auszutricksen, aber vielleicht probierst du das mal aus.
Ist auch schwierig, weil so viele Dinge über Bildschirme gemacht werden heute. Also selbst wenn man jetzt nicht an den Social Media hängt, wie Alexander gesagt hat, ach, ich schneide den Podcast, ist halt auch wieder ein Bildschirm. Ich per se habe ja keine Bildschirmpanik, aber das Social Media Problem ist bei mir natürlich ganz groß. Vor allem, weil ich, weil viel von meinem Beruf dort ja auch stattfindet, weil, also ihr kriegt es ja mit, ich mache ja viel Promo auch für die Hörspiele und alles, was wir produzieren, muss ich auch machen, damit es jemand mitbekommt. Und es muss auch unterhaltsam sein und es muss auch ein bisschen geschickt sein. Und da geht wirklich viel Zeit drauf, und dann ist man aber halt schon mal bei Twitter und dann liest man natürlich, schau mal, was gibt's Neues, und dann geht's dahin. Ich würde mal
übrigens ist Bewegung immer gut, und bei Bewegung kann man schlecht auf den Bildschirm schauen, also man kann es schon irgendwie hinkriegen, aber vielleicht hilft es auch. Bewegung ist für alle immer gut.
Alexander und ich sind völlig erstarrt gerade.
Hat sie gerade gesagt, wir sollen uns mehr bewegen?
Ja, und
ich habe nur gesagt, Bewegung ist für alle immer gut.
Ja. Natürlich gar und mein sündhaft teures, Rudergerät hat mich durch die Wand vom Schlafzimmer aus stumm angeschaut. Und
ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, es ist nicht stumm, es weint leise. Ja. Ganz, ganz fürchterlich.
Ja, aber wenn ich unserem Bonussohn die Holo-Brille abgekauft habe.
Nächste Frage.
Kann ich damit? Eine anonyme Frage via Mimbutski, also nicht von Mimbutski, sondern von ihr übermittelt. Hallo. Ich bin mit meinem Mann seit mehr als 15 Jahren verheiratet. Wir sind sehr glücklich miteinander und es ist eine absolut treue Beziehung. Aber wir haben schon über 8 Jahre lang keinen Sex mehr und es gibt irgendwie keine Erotik mehr zwischen uns. Das Ganze geht von meinem Mann aus. Ich wollte schon, deutet es auch immer wieder an, aber er blockt immer ab. Jetzt traue ich mich nicht mehr nachzufragen aus Angst vor Zurückweisung. Ist das normal? Können Paarbeziehungen auch ohne Sex klappen?
Ja, wenn das für beide gut ist. Also natürlich funktioniert das und Paarbeziehungen können mit allen möglichen Dingen auskommen, wenn es für beide gut ist. Aber das klingt ja jetzt nicht so, als wäre es für beide gut, denn es ist für dich nicht gut. Und da würde ich dann schon sagen, also ich rate ja selten zu Paarberatung, aber das klingt so ein bisschen so, als könnte das hilfreich sein. Also wenn du das Bedürfnis nach Sex hast, was völlig normal und natürlich ist und auch völlig in Ordnung, dann finde ich es nicht in Ordnung, wenn du für dich sagst, naja, mein Mann will halt nicht und das geht dann schon so und dann lassen wir das eben.
Wobei, er ja auch, bei ihm ist ja auch so, wir hatten ja vorhin gerade einen Beitrag von einer Person, die asexuell ist und für die, das ist ja auch in Ordnung. Aber,
ja, ja, also, aber wenn es in der Beziehung jetzt für einen nicht in Ordnung ist, dann finde ich, sollte sich der eine nicht unbedingt damit abfinden, sondern dann sollte man drüber sprechen und schauen, gibt es da irgendeine Form von Lösung. Ich meine, es kann ja auch eine Lösung sein, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer dein Mann jetzt nicht kann oder nicht will oder was auch immer der Grund ist. Wenn du den klar hast und vielleicht klar ist, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, dann kannst du dir auch überlegen, akzeptiere ich das und kann ich damit leben? Aber was in deinem Kopf vor sich geht, ist ja, das ist eine Zurückweisung. Und entweder ist es das gar nicht oder man kann das irgendwie bearbeiten. Also ich rate dringend dazu, zumindest darüber zu sprechen.
Ist das auch ein Modell, dass man sagt, ja, wenn der eine will und die andere nicht oder umgekehrt, dass man sagt, dann ist es okay, mit anderen Menschen Sex zu haben? Also
ich will ich gleich beantworten. Ich will noch einen Schritt zurückgehen, weil, also das Erste, was ich herausgelesen habe, ist, dass es ja eine Veränderung gegeben hat. Also das war ja mal anders, so wie ich das verstanden habe. Also insofern würde ich jetzt hier nicht glauben, dass ein Teil der beiden asexuell ist. Mhm. Klang jetzt erstmal nicht so. Vor einer Paartherapie, die ja auch ein Angang ist, würde ich nochmal, Sophia hat einmal so implizit gesagt, ich würde es gerne noch einmal explizit sagen, redet da mal drüber. Redet nicht in einer Situation darüber, wo du einen Versuch machst und der scheitert gerade, weil dein Mann jetzt, ich sag jetzt mal, gestresst, müde, was auch immer ist und dann eskaliert das im abends im Schlafzimmer, sondern sucht euch mal einen Moment, wo ihr Zeit habt zu reden. Und dann kannst du das ja mal ansprechen, kannst das mal beschreiben. Es ist so, auch das möchte ich noch mal in den Raum stellen, dass natürlich die männliche Libido oder das Entschwinden dergleichen oder überhaupt dieses Thema für Männer oft sehr, sehr schambehaftet ist. Das ist für Männer nicht immer einfach, auch darüber zu reden. Und komme dann zum nächsten Punkt. Vielleicht gibt es auch körperliche Gründe dafür. Also ich mache mal ein Beispiel, ohne dass ich das diagnostizieren möchte. Menschen, die an Diabetes leiden, gerade Männer, da gibt es dann sowas wie Erektionsprobleme oder Auswirkungen auf die Libido. Es gibt andere Erkrankungen, wo die Libido auch aus körperlichen Gründen entschwinden kann. Aber das muss man ja alles herausfinden und das geht leider nicht, ohne dass man darüber spricht. Jetzt seid ihr sehr lange zusammen und du sagst ja, im Grunde genommen ist es auch eine gute und stabile Beziehung. Deswegen glaube ich schon, dass du einen guten Zeitpunkt findest, das mal anzusprechen. Würde da sagen, vielleicht erstmal auch nicht anklagend sein. Das habe ich aber nicht gelesen, dass du so drauf wärst. Aber das ist nochmal ganz wichtig, das einfach zu thematisieren, auch wie deine Bedürfnisse sind. Und dann würde ich sagen, so wie Sophia es beschrieben hat, kann man natürlich auch nochmal sich eine Beratung suchen. Das macht dann eventuell auch Sinn. Und das, was du vorschlägst, Tommy, ist auch denkbar. Also, dass man sagt, gut, wenn es dann nur um das Körperliche geht, da ist es aber häufig so, dass dann auch das auch einen kränkenden Charakter haben kann. Nicht muss, aber auch haben kann. Also das wäre sozusagen dann die nächste Eskalationsstufe im Sinne von nicht schlimmer werden, sondern dass ich was so verschiedene Treppenstufen, die man beschreibt, auch sowas wäre denkbar. Aber auch ich finde, das müsste man dann diskutieren. Aber davor würde ich eher das Gespräch mal unter vier Augen.
Ja, natürlich als gemeinsame machen. Entscheidung, um Gottes Willen. Also nicht jetzt einfach mal fremdgehen und dann.
Also grundsätzlich ist, wenn es eine gemeinsame Entscheidung ist, ist es immer gut. Also und ja. Man könnte aber, also sollte man eine solche Entscheidung gemeinsam treffen nach intensiven Gesprächen, ist es auch ratsam zu sagen, wir überprüfen das in einem halben Jahr nochmal, ja, ob das für uns, ja, beide passt. Ne?
Ja.
Mhm. Also dass man nicht sowas sagt, so wir machen das jetzt so und dann wird das so gemacht, egal wie es den anderen geht, sondern da muss man dann schon sensibel sein und sagen, wie können wir das denn leben und funktioniert das auch wirklich, wenn wir das jetzt machen oder tauchen da irgendwelche Schwierigkeiten auf, mit denen wir jetzt vorher gar nicht gerechnet haben. Also bitte sprecht miteinander und manchmal hilft es, also wie Alexander gesagt hat, natürlich in einer möglichst entspannten Situation und nicht, wenn es jetzt gerade stressig ist. Autofahrten sind dafür ganz gut oder Spaziergänge, auf jeden Fall was, wo man nicht sich gegenüber sitzt, weil das manchmal einfach zu schwierig ist, wenn man dann den anderen angucken muss auch noch und wenn man sich auch nicht bewegen kann. Also Spaziergänge sind für solche Gespräche wirklich, wirklich gut und sinnvoll, weil man bei einem Spaziergang es viel, viel besser aushält, wenn mal kurz Stille herrscht. Das ist einfach so. Man ist in Bewegung. Bewegung ist immer gut. Nein, also man, auch das hilft, ne? Dass man läuft, dass man sich bewegt, dass man andere Sachen sieht, dass man mal sich umgucken kann oder sowas. Also, das entspannt die Situation vielleicht ein bisschen.
Irgendwo, wo ich nicht so viele
euch, dass
Leute
ihr da, sind. Dass ihr da eine Lösung findet und ich gehe auch davon aus, dass ihr die finden werdet, weil ihr habt eine gute Beziehung. Ansonsten funktioniert es und dann werdet ihr diesen Punkt bestimmt auch hinkriegen.
Zwischen den Seiten schreibt, ich habe eine erste / zweite Klasse übernommen, Kollegin längerfristig erkrankt. Die Kinder sind toll und freuen sich immer auf mich. Mein Problem, ein Schüler wird sehr schnell wütend, also er bebt teilweise vor Wut, wegen kleinen Konflikten. Ich vermittle, dass sie, also die anderen Kinder, sich Hilfe bei mir oder anderen Erwachsenen holen sollen, wenn Worte weggehen oder Stopp keine Option sind. Das Kind, also das Kind, das bebt vor Wut, erzählt, dass sein Vater ihn in den Nacken kneift und auffordert, sich körperlich zu wehren.
Ja.
Punkt.
Ach so. Ich gehe mal davon aus, dass da schon Elterngespräche stattgefunden haben, oder? Ist das jetzt die Frage? Also ich bin gerade also, ein
bisschen. Was soll ich tun, würde ich jetzt mal implizieren als Frage, aber.
Egal, was der Junge erzählt. Also ich gehe davon aus, dass das einen hohen Wahrheitsgehalt hat, was der Junge sagt, weil das so was Spezielles ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das komplett ausgedacht hat, die halte ich jetzt für eher gering. Aber man weiß nicht, was waren das für Umstände? Wann ist das passiert? Hat der Vater vielleicht gedacht, er macht da irgendwie einen Spaß mit oder? Also sei da bitte offen für alle Möglichkeiten, die es da so geben könnte. Ich würde auf jeden Fall, egal was der Junge erzählt, ein Elterngespräch führen und gucken, inwieweit ist denn den Eltern klar, dass der Junge Schwierigkeiten hat? Und sind die vielleicht schon in der Erziehungsberatungsstelle? Haben die schon Kontakt zum Jugendamt aufgenommen? Ist der Junge vielleicht in Therapie oder was auch immer? Also das einfach wirklich ganz, ganz offen mal abklären. Und ich gehe davon aus, dass du weißt, wie man Elterngespräche führt, ne? Also nicht anklagend sein, sondern nachfragen. Fragen, wie geht's ihnen denn? Wie geht's denn dem Kind? Und was ist denn da schon gemacht worden, damit die sich nicht in der Ecke gedrängt fühlen, sondern damit du mit denen arbeiten kannst? Denn das ist ja das Ziel. Du willst ja nicht, dass die Eltern kommen, damit du denen sagen kannst, ihr seid aber blöd, sondern du willst ja, dass die Eltern kommen und ihr zusammen diesem Jungen helfen könnt. Und das ist wichtig, das Eltern zu vermitteln, damit die nicht blocken und überhaupt zur Mitarbeit bereit sind. Aber das kannst du nicht lösen, sondern das solltest du gemeinsam mit den Eltern mit jemand anderem noch lösen. Also da sollte vielleicht ein Arzt mal gucken, das Kind durchchecken, ist alles okay, und dann vielleicht eine Erziehungsberatung oder eine Familienhilfe, je nachdem, was da im Elternhaus los ist. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass du dich kümmerst und auch, dass du ja offensichtlich schon mit den anderen Kindern gesprochen hast und geguckt hast, wie kann das in der Klasse funktionieren, und das sind auch alles gute Tipps, die du denen gegeben hast. Finde ich ganz, ganz großartig, und ich wünschte, das würden alle Lehrer so machen.
Also der letzte Satz ist, das Kind erzählt, dass sein Vater ihn in den Nacken kneift und auffordert, sich zu wehren, körperlich.
Man weiß nicht, ist es exakt so, wann macht er das, wie oft macht er das, was ist seine Intention dabei, hat er irgendeinen komischen Erziehungsratgeber gelesen, der ihm gesagt hat, das soll man so machen. Also du weißt wirklich nichts außer diesem einen Punkt.
Ja.
Und den Vater jetzt deswegen vorzuverurteilen, damit hilfst du dem Kind nicht und der Situation nicht. Ich verstehe, dass
das... Triggert mich ohne Ende.
Ich finde das so furchtbar. Das verstehe ich auch und das ist auch menschlich. Und natürlich auch das erste Gefühl, was man dabei hat. Es ist aber nicht hilfreich, wenn man dann davon ausgeht, dass das so ist.
Also Sophia in Erziehungsfragen zu ergänzen.
Ich möchte mach nur, das ruhig, vielleicht hast du eine Idee.
Vielleicht hast du ja mal eine gute.
Habe ich nicht. Ich möchte nur nochmal unterstreichen, toll, dass du es siehst. Also du hast eine Klasse kurzfristig übernommen, du siehst dann ein Problem, eine Situation, wo du genau hinguckst und du hast da schon ganz viel getan und das ist ja auch im Grunde genommen das, was dein Part ist und wie es weitergeht, hat Sophia beschrieben und dann sind aber andere dran. Aber ich finde es auch großartig, wie aufmerksam du bist und wie du diese Situation analysiert hast. Wenn das alle LehrerInnen überall immer so tun würden, dann wäre es natürlich sehr, sehr gut, tun aber auch sehr viele natürlich. Und das ist ja einer der Aspekte bei dieser ganzen sehr hitzigen Diskussion Schulpflicht, Corona-Pandemie oder sich. Wenn diese Kinder natürlich nicht in die Schule kommen, dann hättest du jetzt auch keine Gelegenheit, das zu sehen. Ich will jetzt nichts entschuldigen, dass Kinder nicht vernünftig geschützt werden in Schulen vor dem Virus. Aber das ist sicherlich genau einer dieser Aspekte. Aber du hast nicht die Ausbildung, dann nach Hause zu fahren zu den Eltern und was zu tun. Da gibt's dann andere Leute, die dann dafür da sind. Aber toll, dass du das gesehen hast. Das ist sehr, sehr aufmerksam. Finde ich auch bemerkenswert.
Dann würde ich die nächste Frage vorlesen.
Mach das nochmal.
Moll-Biologe 98. Ich schreibe aktuell an meiner Masterarbeit, beziehungsweise eigentlich nicht, weil ich vor für mich unlösbaren Problemen stehe und unfassbar erschöpft bin. Daher habe ich für mich entschieden, das Studium abzubrechen. Heute kam die Zusage für meine PhD-Stelle. Was ist das?
PhD, das ist die amerikanische Variante von einer Promotion.
Oh, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Habt ihr Tipps, wie man Entscheidungen leichter treffen kann?
Ja, buchen Sie mein Seminar demnächst, bei dem ich furchtbar reich werde. Wie entscheide ich mich richtig? Spaß beiseite. Gerade das Ende eines Studiums, so eine Abschlussarbeit, ist ein ganz einschneidender Punkt, wo man irgendwie so das Gefühl hat, wenn ich jetzt verkacke, ist alles vorbei und ich muss das unbedingt schaffen und das ist dann plötzlich so ein Riesenberg. Schau dich mal um, also mein erster Impuls wäre, schau dich mal um, ob es an deinem Campus, an deiner Universität Beratungsstellen gibt. Die gibt es an den etwas größeren Universitäten, wo Menschen einem auch beraten können, genau in so einer Situation. Das kann Karriereberatung heißen oder auch anders. Und genau dieser Moment, dass man mit so einer Abschlussarbeit überfordert ist, ist gar nicht ungewöhnlich. Vielleicht kennst du andere Kommilitoninnen aus deinem Studiengang, die auch gerade im Abschluss sind. Manchmal hilft es, sich mit denen zu treffen und nicht Uniparty zu machen, sondern mal sich in die Augen zu schauen und zu sagen, wie sieht denn das bei dir aus? Welche Probleme hast du gerade? Ich kriege gerade, mach morgens einen Rechner auf, hab da ein Wort stehen und abends mache ich einen Rechner aus und da steht immer noch ein Wort. Also so eine Art Schreibblockade, dass man sich auch darüber austauscht. Es gibt sicherlich da Möglichkeiten, das zu tun. Und natürlich interessant ist, Gratulation, PhD, scheint ja jetzt nicht so zu sein, als ob man dir die wissenschaftliche Qualifikation oder die Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit nicht zusprechen würde. Denn wenn man jetzt so den Eindruck hätte, dass du das nicht gebacken bekämst, würdest du nicht eine weiterführende Stelle für mehrere Jahre an der Uni angeboten bekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist also Gratulation an der Stelle nochmal dafür. Und das erhöht dann wiederum, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, natürlich den Druck, jetzt muss ich aber die Arbeit fertig machen. Also such dir da eine Beratung und tausch dich mit Gleichgesinnten, die alle gerade an dem gleichen Punkt sind, aus. Und da gibt es ein paar Blöde, die sagen, weiß gar nicht, was. Ich habe die in einer Woche fertig geschrieben. Mit denen brauchst du dann nicht mehr reden, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele, denen es gerade genauso geht wie dir oder so gegangen ist. Also auch da kann man sich ja mal umhören. Vielleicht, wenn du nicht möchtest, in deiner Arbeitsgruppe oder an deinem Institut oder wie auch immer ihr organisiert sind, aber vielleicht gibt es benachbarte Institute, wo man nicht den Eindruck hat, guck mal, der neue Kollege, die neue Kollegin hat eine Waffe, ist bekloppt, wie wir ja alle bekloppt sind. Aber dann kann man auch sich da mal erkundigen, wie es da so ist. Also ich kenne sehr viele Akademiker in den Universitäten, die genau diese Probleme gehabt haben.
Hattest du das mal?
Ja, habe ich immer, jeden Tag. Das ist tatsächlich kein Witz.
Echt?
So diese Idee von wissenschaftliche Publikationen schreiben, wo der Chef dann sagt, Mensch, cool, jetzt haben wir die Ergebnisse aus der Studie, liegt ja alles hier, wir haben ja schon vorgeforscht. Alexander, 14 Tage haben wir eine Publikation fertig. Und dann sagst du, ja, cool, kriegen wir bestimmt hin. Und dann mache ich einen Rechner auf und dann brauche ich einen halben Tag, um den ersten Satz von so einer wissenschaftlichen Publikation zu schreiben. Und dann irgendwann läuft es. Und je länger ich das mache und je erfahrener ich bin, desto einfacher geht es. Aber dann hast du einen Forschungsantrag, wo unter Umständen deine Stelle auch für ein paar Jahre dranhängt, dass der genehmigt wird. Und auch da anzufangen zu schreiben, ist schwierig. Dann ist ein Forschungsantrag genehmigt. Dann musst du einen Ethikantrag schreiben, damit dir erlaubt wird, dass du mit Menschen forschst. Dann hast du wieder ein leeres Blatt vor Augen, wo steht Hintergrund, Ziele der Studie, was haben sie denn vor? Und du stehst wieder davor und sagst, jetzt muss ich wieder anfangen zu schreiben. Also ich, das war gar nicht blöd gemeint. Ich habe das jeden Tag und ich mache das seit 5 Jahren. Und so eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit, das ist so das erste Mal, wo man da hinkommt. Und das ist ungleich schwieriger. Also ich meine das gar nicht blöd. Ich habe das manchmal 1-2 Mal in der Woche. Es wird weniger. Aber das nützt jetzt ja gerade nichts, dass man sagt, wenn du das 5 Jahre gemacht hast, wird es einfacher. Das ist in allen Dingen so. Aber es hilft gerade nicht in der Situation.
Sophia?
Ja, also du bist nicht allein. Ich erinnere mich mit Schrecken an die Zeit, in der ich Diplomarbeit geschrieben habe. Oder auch sehr oft nicht geschrieben habe. Also das zum einen, ne? Und zum anderen, für dich war ja jetzt die Frage, wie treffe ich diese Entscheidung? Und da bin ich bei Alexander. Ich glaube, es macht wirklich viel Sinn, wenn du dir da jemanden zum Reden suchst und mit demjenigen versuchst, da die Entscheidung zu treffen. Weil du alleine blockierst dich, glaube ich, im Moment dauernd und kannst vermutlich gar nicht so richtig drüber nachdenken, welche Entscheidung ist denn jetzt die richtige? Und ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Also das ist, du kannst auch schauen, wenn du jetzt mit jemandem nicht sprechen willst, wirst du auch jemanden finden, mit dem du einfach e-mailen kannst oder chatten kannst. Also Hilfe gibt es da schon und nimm niemanden, der herumschwurbelt und schau mal, an Universitäten gibt es eigentlich immer diese Beratungsstellen.
Die
kennen sich damit auch aus.
Ich bin verwundert, dass keiner von euch beiden den Anfang jetzt besprochen hat, nämlich ich stehe vor einem unlösbaren Problem, weil das war das, wo ich als allererstes gedacht habe, vielleicht kannst du es ja mit Hilfe von einer Person lösen. Und dann würde sich doch auch die andere Frage beantworten. Na, wisst ihr, er hat doch gesagt, ich stehe vor einem unlösbaren Problem bei dieser Arbeit und deswegen frage ich mich, soll ich abbrechen?
Das habe ich so nicht verstanden.
Dann lese ich es nochmal vor. Ich schreibe an meiner Masterarbeit, beziehungsweise eigentlich nicht, weil ich vor für mich unlösbaren Problemen stehe und unfassbar erschöpft bin. Also es sind zwei Dinge. Einmal für mich unlösbare Probleme, das heißt, habe ich jetzt natürlich sofort gelesen, nicht zwangsläufig per se unlösbar, im Sinne von ein völlig unmögliches Problem, sondern ein vielleicht lösbares. Aber ich glaube, Tommy,
das ist das, was Alexander meinte und das ist das, was ich auch meinte, dass wenn man... Also gerade zum ersten Mal, ne, für mich auch die Diplomarbeit, zum ersten Mal so eine große wissenschaftliche Arbeit schreibt, dann geht es den meisten so, dass sie das Gefühl haben, wie sollen das gehen? Also vielleicht haben wir das, also wenn es jetzt ein, haben wir das vielleicht missinterpretiert, aber wenn es jetzt ein fachliches Problem ist, glaube ich und bin ich mir sehr sicher, dass der oder diejenige, die da fragt, klar hat, mit einem fachlichen Problem wende ich mich an jemanden, der sich da auskennt und mir da vielleicht helfen
das
kann.
War halt mein Gedanke. Also da gibt's ja jemanden, der eine Masterarbeit betreut. Also wenn das der Punkt wäre, na klar, sofort hingehen und sagen, das, was wir abgesprochen haben, was die Idee der Masterarbeit war, ist nicht umzusetzen, weil
zum
ich
Beispiel.
Keine...
Aber das ist so klar, dass ich
Ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber wir können es nochmal sagen. Also ich finde jetzt gerade keine blauen Kaninchen, an denen ich forschen kann. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich die ganze Arbeit nicht schreiben. Das müsste man natürlich mit der Arbeitsgruppe machen. Ich hoffe aber, dass du einen Betreuer, eine Betreuerin hast, dass du jetzt keine unlösbare Aufgabe für die Masterarbeit hast. Und idealerweise hat man ja oder kriegt man ja sowas auch angeboten. Und die sollten auch so von der Größenordnung sein, dass die schaffbar sind. Ist auch nicht immer so, weiß ich auch. Und letzter Satz, auch den möchte ich einfach mal sagen, damit ich ihn gesagt habe, wenn du jetzt an dieser Situation feststellst, um Gottes Willen, das soll jetzt mein Berufsleben werden, also immer irgendwelche Deadlines zu haben, Leistung zu erbringen und dann kriege ich die nächste Karotte vor die Nase gesetzt und dann muss ich jetzt aber den PhD auch machen und dann habe ich die nächste Karotte. Wenn du sagst, das ist für mich ein Lebensentwurf, den zwar alle super finden, Karriere an der Uni, aber ich selber werde das nicht durchstehen, weil ich selber weiß, dass ich das nicht durchstehen werde, hast du immer die Option, dein Leben zu verändern. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass jetzt so in dem Moment, wo man sagt, um Gottes Willen, ich kriege jetzt diese eine Masterarbeit nicht fertig, dass der Zeitpunkt ist, da diese Entscheidung schon zu treffen. Aber nur um es einmal gesagt zu haben, man darf auch irgendwann entscheiden, dass das nicht der richtige Berufsweg ist und man darf auch als, was mache ich denn für ein Beispiel, studierter Mediziner irgendwann nicht eine Arztpraxis haben oder im Krankenhaus arbeiten, sondern was anderes machen. Auch solche Lebensentwürfe sind völlig legitim. Aber ich glaube, hier ist es eher so die Abgabepanik, die ich sehr gut kenne und nachvollziehen und nachfühlen kann.
Ich komme mal zur nächsten Frage von Hanna Bücherwurm. Macht es Sinn, wenn man etwas selbst nicht als Problem sieht, da in einer Therapie weiter nachzuforschen? Nach dem Tod meines Vaters bin ich in Therapie, da wir kein gutes Verhältnis hatten und sein Tod vieles wieder aufgewühlt hat. Meine sexuelle Orientierung, ich bin asexuell aromantisch, habe ich damit nie in Verbindung gebracht. Die Therapeutin ist trotz meiner Erklärungen noch nicht ganz überzeugt, dass das tatsächlich unabhängig von meinem Vater ist. Also macht es Sinn, wenn man das selbst nicht als Problem sieht, in der Therapie weiter nachzuforschen?
Nein, macht's nicht. Also in einer Therapie, Entschuldige, dass ich jetzt vorhabe, Sophia, aber das ist mir gerade ganz wichtig, in einer Therapie steckst du ja das Ziel, was in dieser Therapie erreicht wird. Also das wäre jetzt ja so, wenn du ein gebrochenes Bein hast und zu einem Arzt gehst und der sagt, oh, sie haben da aber einen Leberfleck. Also das Bein ist ja schön und gut, aber wir müssen uns mal dringend um diesen Leberfleck hier kümmern. Ich überspitze, wenn das jetzt ein schlimmer, bösartiger, aber ihr wisst, was ich meine. Dann würdest du ja auch sagen, entschuldigen Sie bitte, ich habe hier einen Beinbruch, können wir da erstmal Gips dran machen? Und wenn da jetzt die Therapeutin, der Therapeut ein Problem sieht, wo du aber ganz klar deklarierst, das ist kein Problem, oder aber du sagst, vielleicht ist es ein Problem, könnte ja sein, können wir uns angucken, aber ich habe jetzt gerade einen anderen Auftrag an Sie, ich bin wegen was anderem hier, dann kannst du das sagen und dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass deine Therapeutin darauf nicht eingeht. Und dann kannst du da auch deine Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung der Therapeutin ausdrücken und dann sollte sie das auch bitte akzeptieren. Es geht nicht darum, dass sie das therapiert, worauf sie Lust hat oder was sie für entscheidend sieht. Wenn es insgesamt nicht einen größeren Kontext gibt, der aber jetzt bedeuten würde, dass du quasi dein ganzes Leben offenlegst. Aber wenn es so für dich jetzt nicht das Thema ist, über das du reden willst, musst du nicht mit deiner Therapeutin über dieses Thema reden. Erstmal.
Genau. Ja.
Okay. Bam.
Nächste Frage.
Schildgirl. Meine Fresse. Schildgirl 75. Ich kämpfe seit längerem mit dem Übergang zu den Wechseljahren, leide seit Jahren unter schlimmen PMS und immer öfteren Migräneanfällen. Es schränkt mich mittlerweile tagtäglich ein und trotzdem muss man überall funktionieren, im Job und als alleinerziehende Mutter. Dank euch genieße ich die Ablenkung, danke euch gerne. Dennoch, hat jemand auch damit zu tun oder Ideen außer Pille? ? Bisher konnte mich niemand unterstützen und die meinten, da musst du jetzt durch.
Also, da musst du jetzt durch, finde ich ja jetzt nicht so den sensibelsten Spruch der Welt. Nein, da musst du natürlich nicht durch. Ich weiß jetzt nicht, was du schon getan und versucht hast. Also, und ob das überhaupt Wechseljahrsbeschwerden sind. Wer hat denn das gesagt, dass das so ist? Also hat das irgendjemand diagnostiziert oder Also ich erinnere mich, dass ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, dass ich mit Mitte 30 und auch aussah wie Mitte 30 mit den Problemen, die Hashimoto eben manchmal so mit sich bringt, bei einem Spezialisten war, der dann meinte, das seien Wechseljahrsbeschwerden, was es definitiv nicht waren, und ich fand es auch ziemlich unverschämt. Das heißt, die Frage ist erstmal, sind es denn Wechseljahrsbeschwerden oder hast du vielleicht was anderes? Ich bin ein großer Freund davon, wenn man körperliche Symptome hat, zum Hausarzt, zur Hausärztin oder einem Spezialisten zu gehen und mal alles durchchecken zu lassen, zu gucken, was kann das denn sein? Und natürlich können das Wechseljahrsbeschwerden sein. Ich bin da jetzt kein Experte drin, aber soweit ich weiß, gibt es massenhaft Möglichkeiten. Das müsste deine Gynäkologin, dein Gynäkologe kennen sich da vermutlich aus. Also die sind da der Ansprechpartner. Also da muss man jetzt nicht sagen, da musst du durch oder nimm halt Hormone, sondern meines Wissens nach gibt es da sehr viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie darauf zu reagieren. Und wenn es denn tatsächlich an den Wechseljahren liegt.
Im Gegensatz zu Sophia bin ich ja ausgewiesener Experte für das Klimakterium, also die Wechseljahre. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber was mir da gerade durch den Kopf geschossen ist, ist das, was du beschreibst an Symptomatik, also dass du sagst, ich habe jetzt mehr mit Migräne zu tun, und also gerade im Bereich der Migräne, mal unabhängig, ob die eventuell durch eine hormonelle Veränderung, ich will noch nicht mal Ungleichgewicht sagen, ausgelöst sind oder nicht, haben wir gerade im Bereich der Migräne ganz, ganz viele Möglichkeiten inzwischen, da was zu tun. Bisschen zu Migräne-Apps, und ich traue mich da schon wieder fast gar nicht zu sagen, aber was immer hilft, sind natürlich Entspannungstechniken. Gerade auch bei Kopfschmerz ist es so, dass das helfen kann. Also das soll heißen, dass es, also die eine Schiene ist, bist du in dem Bereich, wo Wechseljahre einsetzen, und das macht was mit dem Körper, das wollen wir jetzt erstmal nicht kleinreden, aber was ist mit den einzelnen Symptomatiken, und zu sagen, ja, ist jetzt so, dass der Kopf die nächsten 10 Jahre wehtut und wenn sie Pech haben, auch für immer, ist ja keine Lösung. Also dann zu sagen, das ist jetzt so, ist nie eine Lösung. Und da gibt es eben von verhaltenstherapeutischen Ansätzen bis hin ja zu spezieller Medikation, Triptane, die es gibt. Ich habe zum Glück nicht mehr mit Migräne zu kämpfen, hatte das irgendwann noch mal. Und mein Chef, wissen ja die einen oder anderen, ist Facharzt für Allgemeinmedizin, der mir dann mal sagte, ja, was ist denn mit Triptanen? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich schon mal genommen, aber wenn ich ganz schwer Migräne habe, muss ich mich übergeben, wenn ich Medikamente nehme, weil ich das nicht in mir behalten kann. Das geht halt nicht. Und dann sagt er, naja, die gibt's inzwischen als Nasenspray. Und dann gehen die halt über die Nase direkt in den Blutkreislauf und der Magen wird gar nicht mehr berührt. Ui. Und dann wirkt das Zeug. Das ist zwar sehr teuer, aber das wusste ich damals gar nicht, dass es das gibt. Das heißt, also es gibt sehr, sehr viele Optionen. Ich hänge mich jetzt an der Migräne jetzt einfach nur mal fest, beispielhaft, wo man Dinge tun kann. Und du hast natürlich das Recht, wenn du belastet bist, so wie du es auch gerade beschreibst, da ausführlich mit Ärztinnen und Ärzten drüber zu sprechen. Und da würde ich das nochmal auch unterstreichen, was Sophia sagt. Also da ist es dann nicht nur die Frauenärztin, der Frauenarzt, der da als Ansprechpartner dient, sondern da kannst du sehr wohl auch mit deinem Hausarzt, deiner Hausärztin drüber reden. Und im Zweifelsfall, wenn ich jetzt nochmal, dann höre ich auf, über Migräne zu reden, damit sowas kann man auch mal zum Neurologen auch gehen, weil das auch ganz, also einfach nur, weil das dann auch Experten für diesen Bereich sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Optionen, was zu tun, und es gibt, auch das nochmal zu unterstreichen, mehr als, dann nehmen sie halt Hormone, und wenn sie das nicht wollen, dann ist das so, ist eine Medizin von voll 30 Jahren, da müssen wir eigentlich weiter sein. Den Anspruch würde ich haben, den hast du auch, dass man dir da hilft.
Mir ist jetzt noch eingefallen, also gerade weil, das ist immer so schön, wenn Alexander dann was
kannst erklärt, überlegen,
dann kann ich nicht mehr drüber nachdenken, dann fällt mir wieder was ein. Dir geht's ja nicht gut. Und Migräne zum Beispiel ist ja was, was auch andere Menschen haben, die nicht in Wechseljahren sind, wie zum Beispiel Alexander.
Weniger, und zum Glück.
Wenn du Migräne hast, dann bist du an dem Tag krank. Und das darfst du dann auch sein. Also Migräne ist wirklich was Schreckliches, und wo man, an dem Tag kann man nicht funktionieren. Und ich glaube, oder ich habe so ein bisschen Sorge, dass da bei dir und vielleicht auch bei deinem Umfeld im Kopf ist, ja, das sind jetzt die Wechseljahre, jetzt stell dich mal nicht so an. Also das ist scheißegal, was es ist. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut und dann kannst du an dem Tag eben nicht so funktionieren. Wenn das jetzt nicht irgendwelche Dinge wären, die vermeintlich mit Wechseljahren zu tun haben, wo man sich dann gefälligst nicht so anstellen sollte, weil das ja alle haben, sondern ein gebrochenes Bein, dann würde auch keiner sagen, jetzt stell dich mal nicht so an und da musst du jetzt halt durch, sondern dann würde man gucken, wie kann man dir denn irgendwie helfen. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass Wechseljahrsbeschwerden heißt, jetzt mach dich mal nicht so rum und funktionier gefälligst trotzdem. Und es ist völlig egal, ob das jetzt die Wechseljahre sind oder was anderes. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut und dann brauchst du vielleicht Unterstützung bei Haushaltsdingen oder, die du dir auch holen würdest, wenn du ein Bein gebrochen hättest. Ja, also auch für dich, ich glaube, in deinem Kopf ist ja auch, also du sagst, man hat zu funktionieren, und ich merke auch, du findest es eigentlich nicht richtig. Ich weiß nicht, inwiefern du für dich selbst dir sagen kannst, ich brauche da jetzt Hilfe. Also wenn du für dich selbst klar hast, mir geht's nicht gut und ich muss jetzt einfach schauen, entweder ich muss zu Ärzten gehen, ich schaue mal nach Entspannungsdingen, ich bewege mich mehr, ich tue einfach was für mich, ich brauche mehr Ruhe, ich bin total erschöpft, ich muss mich mehr erholen. Wenn du das für dich klar hast, dass das jetzt notwendig ist und sein muss, ist es meistens so, dass dein Umfeld dann auch ein bisschen eher so reagiert, dass es das annimmt. Also nimm es erstmal für dich selber an und dann teile das auch gerne mit und sag, ich kann das jetzt gerade so nicht, ich bin krank. Und nicht, ich stelle mich an.
Ja, als vorhin hieß es ja, ich bin alleinerziehend. Also nicht,
kann man
dass
ja
jetzt
trotzdem Hilfe bekommen.
Genau, also, das fand ich ganz wichtig, dass man das nochmal sagt, das geht ja, oder? Man kann ja Hilfe, es gibt ja auch Haushaltshilfe und alle möglichen. Oder dass eben Freunde, bekannte Familie oder so helfen. Das ist halt schade, wenn die das nicht anerkennen als Leiden. Und ich finde die Analogie mit dem gebrochenen Bein super. Weil
ja. Also das hilft halt einfach, sich vorzustellen, wenn jetzt dein Bein gebrochen wäre, was würdest du denn dann machen? Mhm. Ich weiß, das ist nicht das Gleiche. Der Vergleich hinkt wegen des gebrochenen Beins. Ach. Aber das hilft dir vielleicht im Kopf ein bisschen, um zu sagen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich entlastet bin? Ne? Und wenn du dich jetzt komplett kaputt machst, dann hilft es auch niemandem. Auch das weißt du wahrscheinlich. Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass du was findest, was dir hilft und dass es dir bald besser geht.
Die nächste Frage kommt, bei der Gelegenheit bitte immer @TommyKrabbeis. Es kann sonst sein, dass ich eure Fragen übersehe. Nächste Frage kommt vom 12 vor 5 Podcast. An der Stelle eine Empfehlung an den 12 vor 5 Podcast. Und zwar, weil die nämlich sich vorgenommen haben, alle Ghostsitter-Hörspiele zu besprechen in ihrem Podcast. Und da freue ich mich immer so arg. Vor allem der erste Podcast, da war es noch so, auch ein bisschen lustig, weil sie halt einfach den Inhalt nacherzählt haben, wo ich dann mir erlaubt habe zu schreiben, lieber 12 vor 5 Podcast, erzählt doch was anderes als den Inhalt, wenn den Inhalt gibt's schon in den Hörspielen. Und ich fand das so geil, dass ab der zweiten Folge das dann wirklich richtig toll war mit Hintergrundinfos über die Sprecher und was sie selber von den Stories halten und so. Ich find's wirklich sehr, sehr schön und es freut mich, jedes Mal euren Podcast anzuhören. Vielen Dank, hört nie damit auf. Und wenn die Ghostsitter-Folgen ausgehen, macht einfach mit meinen anderen Hörspielen weiter. Jetzt die Frage.
Ach, den Podcast hörst du also? Naja.
Die Frage bitte.
Frage. Wie kann man seinen Vorgesetzten klar machen, dass man zwar psychisch krank ist, aber nicht doof? Seitdem ich mich geoutet habe, in Anführungsstrichen, komme ich aus der Schublade nicht mehr raus und meine Kollegen sagen, ich mache gute Arbeit. Ist ein verbreitetes Problem tatsächlich.
Mhm. Ja. Das wäre übrigens ein schönes Beispiel, was man in so einem Selbstwirksamkeitstraining üben könnte, so eine Situation.
Du meinst dieses soziale Kompetenztraining, was wir nie machen können, weil du immer viel zu viel anderes zu tun hast? Kein Vorwurf jetzt.
Nein. Und beweg dich mehr. So.
Ich komme gleich noch vorbei und ruder. Mein Lieber, ruder ich dir mal vor.
Ruder ich dir mal was vor. Oh nee, sag mal, hast du was zu trinken da? Gut, also.
Moment, wir nehmen das Problem sehr ernst. Entschuldigung.
Natürlich nehmen wir es ernst, gar keine Frage. Also wie kann man dem Vorgesetzten klar machen, dass man psychisch krank ist, aber nicht doof, also doof als im übertragenen Sinne?
Also man, was man tatsächlich machen kann, also das ist jetzt immer abhängig, was, wo arbeitest du, was ist das Unternehmen, wie ist die Struktur. Aber eine Option wäre tatsächlich mal, um ein Gespräch zu bitten, tatsächlich mal zu sagen, lieber Vorgesetzter, liebe Vorgesetzte, ich würde gerne mal mit Ihnen reden, haben Sie mal Zeit für mich? Und dass man in diesem Gespräch versucht, und da sind wir dann bei so Themen wie Ich-Botschaften, also dass man, wir Psychologen, das klingt immer so schwurbelig, wenn man das sagt, aber dass man bei sich bleibt und dann sagt, ich habe den Eindruck, also als Ich-Botschaft, seit ich gesagt habe, dass ich an der und der Krankheit leide, hat sich in unserem Verhältnis etwas verändert. Und vielleicht ist es auch so, dass ich das nicht genug erklärt habe. Kann ich Ihnen noch ein bisschen mehr was sagen? Ich habe den Eindruck, dass sich da was geändert hat. Wie bewerten Sie das? Und dann kannst du ja auch mal hören, wie dein Vorgesetzter damit umgeht. Ich weiß nicht, alle Vorgesetzten sind höchst reflektierte Menschen, aber das wäre ein Ansatz, das mal anzusprechen, denn wir haben leider das Problem, dass ja nicht alle 83 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger alle bekloppt gucken. Wenn sie das tun würden, wüssten alle, dass psychische Erkrankungen vollkommen normal sind und zu unserer Gesellschaft und zu unserem Leben gehören wie ein Schnupfen und eine Grippe auch. Leider müssen wir immer noch Menschen das beibringen und das Beste ist natürlich jetzt nicht anklagend zu sein, aber zumindest mal das zu adressieren, dass du findest, dass sich was verändert hat. Und das ist, glaube ich, ich habe mich so bemüht, es möglichst wertneutral wie möglich zu formulieren. Vielleicht hat Sophia gleich noch was Besseres. Das wäre eine Option. Ansonsten, wenn es eine sehr große Einrichtung ist, kann man auch mal mit dem Personalrat sprechen. Man kann je nach Struktur gucken, gibt es einen Gleichstellungsbeauftragten, der ist nämlich auch für Menschen mit Erkrankungen zuständig oder eine Gleichstellungsbeauftragte und kann sagen, Mensch, jetzt habe ich das gesagt, das sind übrigens auch Menschen, die sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich habe den Eindruck, dass ich jetzt nicht mehr so ernst genommen werde oder eben, wie du es geschrieben hast, ich werd jetzt für dumm gehalten. Da kann man durchaus auch Gespräche führen. Aber dazu weiß ich eben zu wenig, wie die Struktur ist, in der du arbeitest. Wenn ihr zwei Mitarbeiter und ein Chef sind, dann gibt's natürlich all diese Strukturen nicht. Dann würde ich eben an wirklich einen Termin versuchen, mal zu vereinbaren. Oder ihr habt sowas, das gibt's ja auch mitunter diese Mitarbeiterjahresgespräche. Vielleicht stehen die demnächst mal an. Da kann man das dann auch nochmal thematisieren. Wichtig wäre aber in dem Fall, dass man, finde ich, nicht anklagend ist, sondern man muss immer so im Zweifel auch für den Angeklagten erstmal annehmen, dass der vielleicht auch überfordert mit der Situation ist, auch vielleicht gar nicht mehr weiß, wie er jetzt mit dir umgehen soll. Und vielleicht ist dieses, was du als für dumm wahrnehmen, ist eher so ein verunglücktes, ich muss die ein bisschen fürsorglicher behandeln und keine schweren Aufgaben mehr geben und nicht so stressen. Das kann ja auch alles sein.
Das wäre ja nett dann in dem Fall.
Das wäre nett. Ich sage im Zweifel und Angeklagten, vielleicht ist es auch nicht so und du hast völlig recht, dass der dich jetzt doof findet. Das wäre natürlich dann auch doof. Aber wir können ja immer nur so ein bisschen spekulieren über das, was du als Frage formuliert hast. Jetzt habe ich ganz lange geredet, Sophia. Jetzt hast du bestimmt eine viel bessere Antwort, weil du Zeit zum Nachdenken hattest.
Ich lasse dich immer zuerst antworten jetzt. Nein, habe ich nicht, sondern alles, was Alexander sagt, und unterschreibe ich so und möchte natürlich sagen, ich finde es großartig, dass du das gesagt hast. Mhm, ja. Denn wenn alle Menschen mit psychischen Erkrankungen den Mut hätten und das sagen würden, dann würde deutlich werden, wie normal psychische Erkrankungen sind oder psychische Störungen. Und dann würde sich vielleicht sogar noch ein bisschen schneller was ändern in den Köpfen der Menschen. Also Hut ab, dass du das gemacht hast, finde ich ganz, ganz großartig. Und ich finde auch im Zweifel für den Angeklagten, vielleicht benötigt dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte einfach ein bisschen mehr Informationen. Also vielleicht hilft es, wenn du in diesem Gespräch auch erklärst, ich habe die und die psychische Erkrankung und das bedeutet das und das und das. Das bedeutet aber nicht. Das und das und das. Ja. Vielleicht hilft alleine das schon und vielleicht auch noch, also ich finde, das kannst du ja ruhig auch sagen, der Hinweis darauf, ich mache meine Arbeit genauso gut wie sonst auch und da auch selbstbewusst auftreten und das auch so kommunizieren, sagen, da hat sich nichts daran geändert, fertig.
Genau, und nicht mit dem Podcast aufhören. Florian Spitzohr, Der Klemmbaustein hält. Bitte mal alle Florian Spitzohr loben. Der hat, falls ihr es nicht gesehen habt, ich gehe davon aus, alle Menschen, die ich jetzt hier sehe, ich sehe gerade 459 Menschen hier, kennen Florian, 454 Menschen kennen Florian Spitzohrs neuestes Werk. Er hat nämlich genau dieses Set, was ihr gerade hier seht, in Lego nachgebaut auf Twitter. Folgt ihm alle, lobet ihn und preiset ihn. Er schreibt, in manchen Gesprächen habe ich das Gefühl, dass ich durch rhetorisches Geschick manipuliert und zu bestimmten Aussagen gedrängt werde. Manchmal erkenne ich da auch sowas wie eine Ja-Kette, kann mich da aber nicht befreien. Was kann ich da machen?
Das ist
sehr speziell.
Mir fehlt noch ein bisschen Fleisch am Knochen, um so einen Strang, Gesprächsstrang nachzuvollziehen.
Wollen wir, Florian, könntest du vielleicht noch ein bisschen Infos
an Tommy
dazu
schicken?
Geben? Das wäre super, weil ich glaube, dann könnten wir hilfreicher antworten.
Genau, also ich hoffe, ich komme, also es sind dort relativ
wir
viele Fragen
Kopf,
und wir sind
also
noch nicht besonders weit im Chat. Okay. Falls das nicht so ist, Florian, kann das auch eine Wiedervorlage für eine nächste Folge sein oder du schreibst das in den Discord mit ein bisschen mehr Infos. Genau, es sei nochmal darauf hingewiesen, stellvertretend, das hier ist ja auch keine vollumfängliche psychologische Beratung, sondern es ist rein...
Es ist überhaupt keine psychologische
Beratung. Es ist ein Meinungsbild, was abgeholt wird von unseren DiplompsychologInnen aufgrund dessen, was im Chat steht. Mehr kann es nicht sein. Ja, und das führt jetzt gerade wieder vor Augen, dass es da natürlich auch Grenzen gibt, selbst hier, was man antworten soll, wenn man noch Informationen braucht. Ich würde mal Treibsandburg vorlesen. Hallo, meine Frage. Es kommt mir vor, als hätte ich Schwierigkeiten mit sehr impulsiven, zum Aufbrausen neigenden Menschen. Nicht zwingend Borderline. Ich bemühe mich darum, meine Standpunkte möglichst differenziert auszudrücken, muss aber immer wieder feststellen, dass die Nuancen bei besagten Leuten anscheinend nicht so anzukommen scheinen. Täuscht mein Eindruck oder tendieren diese Persönlichkeitstypen überdurchschnittlich stark zu Schwarz-Weiß bzw. Freund-Feind-Denken? Wir kennen die ja jetzt nicht, aber...
Auch da fehlt ein bisschen Information. Ich würde da an der Stelle nochmal das sagen, was wir schon, glaube ich, jetzt heute viermal gesagt haben. Vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit, dass Menschen viel leichter aufbrausen, weil wir alle im Moment, das behaupte ich jetzt mal, so ein mächtiges Paket an Sorgen, Ängsten, Nöten, extremer Belastung auf unserem Rücken gerade herumtragen. Und auch mir in meiner unvergleichlichen Art und Weise fehlt manchmal die Gleichmut, auf Zwischentöne zu reagieren, sodass ich auch da mal aufbrause an Stellen, wo es nicht hingehört. Und das liegt dann nicht nur zwingend daran, dass die Person nicht vernünftig mit mir kommuniziert hat, sondern es ist dann auch manchmal ein Defizit von mir, was ich dann, wenn ich es bemerke, adressiere und sage, tut mir leid, das war jetzt unangemessen, wie ich hier hochgefahren bin. Insofern guck mal, ob das schon immer so war oder ob es jetzt gerade mehr geworden ist, weil wenn es jetzt gerade mehr geworden ist, dann ist es vielleicht auch nicht die Befähigung zum subtilen Äußern von Dingen, so wie, glaube ich, hast du das in der Art gesagt, sondern vielleicht einfach, weil alle ein bisschen dünnhäutiger sind. Generell gibt es ja so Menschen, die eher zu so einer gewissen Cholerik neigen oder aufbrausend sind. Da kannst du dich, wenn du das weißt und du den Kontakt mit diesen Menschen nicht vermeiden kannst, wenn er dir nicht gut tut, kannst du dir natürlich überlegen, muss ich oder kann ich noch klarer kommunizieren? Also vielleicht ist das dann auch gerade jemand, der eine subtile Anmerkung nicht versteht. Vielleicht muss ich es ganz klar sagen, was ich meine. Aber das ist natürlich jetzt Unsinn, dass ich den Eindruck habe, weil ich weiß es natürlich nicht, aber vielleicht ist es auch gerade ein Zeichen der letzten 2,5 Jahre, was sich wieder manifestiert.
Dazu kann ich nur nicken.
Okay.
Das ist beängstigend.
Ja. Krass, gell?
Ja, es gibt ja schon Leute, die so subtile Dinge vielleicht einfach nicht so mitkriegen. Ich spreche da natürlich nicht von mir. Brille, Klappweiß, Mann, ey. Reimers Freak. Bei mir steht demnächst ein Mitarbeitergespräch an, das erst in der neuen Arbeit. Ich möchte eine Gehaltserhöhung aushandeln, hätte auch prinzipiell die Grundlage zu fordern, mehr zu fordern, aber tu mir schwer damit, eine solche Forderung auch tatsächlich zu stellen und zu verteidigen. Geringes Selbstwertgefühl in der alten Stelle vom Chef, von der Chefin gegaslightet worden, generell eher schüchtern, introvertiert. Irgendwelche Tipps? Da ist, kommt auch schon einer, ein selber eigener Tipp, wollte auch noch mit einer Freundin, Kollegin üben. Gleiche Situation.
Wenn ich doch bloß Zeit hätte,
ja.
diese blöden Trainings anzubieten, das tut mir sehr leid für die Welt, dass wir das nicht können. Auch das, ganz, ganz, ganz klassisches Beispiel für so ein Selbstwirksamkeitstraining. Aber jetzt darf Sophia mal antworten als Erste.
Ich habe da gar nicht viel dazu zu sagen, denn du hast in deiner Frage schon alles ganz wunderbar dir selbst beantwortet, finde ich. Also du weißt, das ist gerechtfertigt, das ist richtig so, du solltest das machen, und du weißt, woran es liegt, dass du zögerst, das zu tun, und du hast auch schon die Lösung, mit der Freundin zu üben. Ganz ehrlich, das ist alles ganz, ganz großartig, und ich glaube, mehr brauchst du nicht. Mach das genau so, finde ich super, und ich drück dir ganz fest die Daumen.
Ich habe noch eine Ergänzung, auch da wieder, es ist ganz furchtbar, dass ich im Moment so viel mich in TikTok rumtreibe. Ich will jetzt nicht sagen, geh auf TikTok, aber da ist mir jetzt nochmal aufgefallen, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Ratgeberseiten im Netz, und jetzt nicht eine Ratgeberseite aufrufen oder YouTube-Kanal, der dir auf eine Art erklärt, wie frage ich nach einer Gehaltserhöhung, die mir zusteht, aber liest dir mal 5 Ratgeberseiten auch nochmal durch und guck dir vielleicht auch 3 YouTube-Videos, die gibt's, oder von mir aus auch TikTok, wenn du da bist. Da gibt's tatsächlich Leute, die das inzwischen machen und da hilfreiche Tipps geben. Und das kannst du natürlich noch, bevor du es übst und bevor du dir deine Argumentation zurechtlegst, auch nochmal anschauen. Vielleicht kriegst du da noch einen hilfreichen Hinweis für deine Branche auch. In der IT ist es dann zum Beispiel auch anders als in anderen Branchen. Aber auch da kann man sich so Inspirationen natürlich holen für mögliche Argumentationsketten. Aber üben, super Idee.
Aber schließt keine komischen Abos bei irgendwelchen...
Nein, um Gott, nein, nein, alles nur, was frei verfügbar ist. Also auf keinen Fall Geld für Tipps bezahlen. Es gibt so viele Seiten, wo das umsonst ist. Ja. In dem Moment, wo du Geld bezahlen sollst, gleich den nächsten Google-Eintrag besuchen. Genau. Aber es gibt auch wirklich ein paar ganz seriöse.
Aber wenn dir jemand sagt,
Jetzt habe ich doch eine Anmerkung. Und zwar, weil ich jetzt im Kopf habe, Selbstunsicherheit, ich weiß nicht, wie ausgeprägt die ist, wenn du jetzt zu viele von diesen Tipps dir anschaust und dann denkst, oh Gott, das muss ich jetzt alles so machen. Ich weiß, dass du das impliziert hast, Alexander, aber ich sag's deswegen noch, ich sag's noch mal deutlich. Also schau, was sich für dich gut anfühlt und was, also mach es nicht so, dass du denkst, du müsstest das jetzt alles irgendwie beherzigen oder womöglich diese ganzen Ratschläge in ein Gespräch packen, sondern guck mal, was entspricht dir. Sei da ruhig auch sehr, sehr kritisch und guck dir auch vielleicht was an und denk dir, nö, also so habe ich jetzt keine Lust, das zu machen. Ne? Ja, guck, was sich für dich gut anfühlt, und das übst du dann.
Ja. Vielen Dank, genauso habe ich es gemeint, habe es aber nicht gesagt. Das ist schön, dass du mir in den Kopf reingeschaut hast. Natürlich, also jetzt nicht aus 10 Seiten so eine Argumentationskette zusammenbauen und jeden Satz aus jeder Seite einbringen und das dann üben aufzusagen, sondern das, was sich für dich gut anfühlt. Also nochmal, Inspiration kann man sich da ganz gut mal holen.
Silke Harper, habt ihr Tipps, wie man Freunde fragen kann, wenn man Hilfe von ihnen braucht? Also zuhören oder was zusammen machen oder so. Ich bin da drin wirklich schlecht und mache dann oft alles mit mir selbst aus, und das ist eigentlich schade.
Das ist ganz, ganz toll, dass du das jetzt gerade offensichtlich ja nicht tust, es mit dir selbst auszumachen, sondern dass du hier diese Frage stellst und schon mal einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen bist, und im Grunde kannst du jetzt diesen Weg einfach weiterlaufen. Ich glaube, da hilft es, über den eigenen Schatten zu springen. Und wenn du eine konkrete Idee hast, was du gerne machen möchtest mit jemandem, den einfach fragen und sagen, ne, ich hätte jetzt Lust, mit dir spazieren zu gehen, nachher hättest du denn Zeit und Lust dazu? Und dir schon mal klar machen, wenn eine Absage kommt, musst du die nicht persönlich nehmen, sondern es kann einfach sein, dass derjenige keine Zeit hat oder dass jetzt gerade für den nicht das passende Angebot war oder ne, sonst irgendwas. Aber schau mal, was fühlt sich denn für dich gut an? Also manchmal, wenn Menschen so sind, wie du das jetzt für dich beschreibst, ist es für die schwierig, jemanden anzurufen zum Beispiel. Da ist es vielleicht leichter, eine Nachricht zu schreiben und dann dem anderen auch die Möglichkeit zu geben, später zu antworten oder für dich dann nochmal die Möglichkeit zu haben, auf die Antwort in Ruhe zu reagieren. Das alles hast du nicht, wenn du ein Gespräch führst. Vielleicht hilft dir das schon mal. Und ansonsten habe ich jetzt gerade gedacht, vielleicht hilft dir auch der Gedanke, es könnte vielleicht für den anderen auch ganz gut sein. Also vielleicht ist es nicht nur was, wo du jetzt jemanden drum bittest, ach bitte mach doch mal was mit mir, sondern der andere hat da vielleicht auch was davon. Und für den anderen ist es auch schön, dir helfen zu können und es gibt ein gutes Gefühl und ihr macht was zusammen. Und also das ist nichts Einseitiges, denke ich, was du da gerne möchtest, sondern das ist für den anderen vielleicht auch einfach eine schöne Zeit oder ein angenehmes Gefühl, dir da einen Gefallen tun zu können. Die allermeisten Menschen freuen sich wahnsinnig, wenn man sie um Hilfe bittet. Da gibt's sogar einen Namen dafür, der mir jetzt nicht einfällt. Das ist
schade. Um Hilfe bitten möge.
Nein, es gibt, boah, ich bin so eine schlechte Psychologin, ey. Ich glaube, dass das in der Werbung, in irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist wohl so, Menschen sind dir mehr zugetan, wenn du sie um Hilfe bittest. Ich weiß aber nicht mehr, warum, wo das eingesetzt wird oder sonst was. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich glaube, es war aber was Seriöses, wo ich das gelesen habe. Aber was ich dir sagen kann aus eigener Erfahrung und weil das so ist, Menschen helfen anderen Menschen gern, jedenfalls die allermeisten.
Ich will eine Einschränkung nur machen, damit ich sie einmal gemacht habe, der Vorn halber. Auch hier nochmal die Zeit eindenken. Vielleicht gibt es auch gute Freunde, die gerade auch so belastet sind, dass sie dir normalerweise in anderen Situationen sofort helfen würden, die aber gerade den Akku nicht so voll haben. Also nur dann nicht fatalistisch werden, wirst du nicht, hast du auch nicht geschrieben, dass du es sagst. Ich sag's nur, also wenn jemand mal sagt, du, ich habe gerade nicht die Kraft, dir zu helfen, dann darf das auch mal passieren, gerade auch in der aktuellen Zeit. Einfach nur so als Einordnung, dass man jetzt nicht beginnt, Freunde auszusortieren, die vielleicht gerade selber so belastet sind, dass sie nicht die Energie haben zu helfen. Das will ich nur noch mal einmal gesagt haben. Aber ich stimme sonst so viel zu. Selbst wenn man so ganz auf dem Zahnfleisch läuft und man kriegt eine Nachricht, mir geht's gerade nicht gut. Irgendwie, das wirst du vielleicht sogar selber kennen, die du die Frage gestellt hast, dann rafft man sich auf und sagt, naja, aber dafür muss ich jetzt noch Energie haben. Ist ja eine Freundin oder ein Freund und schreibt das. Also
In der Frage war ja auch, ich will einfach nur was mit jemandem machen. Und das ist ja dann vielleicht nicht mal ein nach Hilfe fragen, sondern einfach ein Vorschlagen, wollen wir zusammen XY machen? Und dann ist das aber ja auch schon schön. Ne?
Es ist schon richtig, was Alexander sagt, ne? Oder was ich auch gesagt habe, was du vielleicht überhört hast, das nicht persönlich zu nehmen, weil es ist, sein kann, dass es für jemanden nicht passt oder nicht geht. Aber
hat sie gesagt.
Ich glaube wirklich, die meisten freuen sich über so eine Nachricht von dir.
Ich freue mich. Abgelenkt, weil ich dich fragen wollte, Tom, ich habe hier im grünen Salon dann doch den Flügel stehen, den ich demnächst zum Wertschöpfungshof bringen will, ob du da noch mit anpackst, den aus dem Dachgeschoss runterzubringen.
Alexander, Tom hat Rücken, weißt du, das geht nicht.
Ich habe komisch irgendwie immer so Ausfälle im Kopfhörer. Komisch. Hab jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Aber was ich lesen kann, ist, Klabi schreibt, heute habe ich keine Frage, ich möchte einfach nur mal Danke sagen. Ja. Danke.
Ach, das ist schön. Sehr, sehr gerne.
Ja, so. Gern geschehen, freut uns. Macht ihr aber sowieso immer alle ganz viel. Also
ja.
Wir kommen da schon mit.
So.
Ja, jetzt?
Ja, es ist, Herr Moderator, wir sind sehr weit hinten.
Was ist denn hier los?
Geht's noch? Hier schraubt man mal zwischen den Seiten. Die mit dem Jungen, der so dünnhäutig ist. Ich habe die Klasse noch nicht lange, ich glaube dem Jungen auch. Die Erzieherin beschreibt den Vater auch als seltsam. Ich habe demnächst Gespräche, die sind getrennt, erziehen unterschiedlich und arbeiten nicht miteinander. Ach du Scheiße, okay. Also dann.
Aber Gespräche stehen ja an, das ist ja super. Dann geht's ja weiter.
So, wo bin ich denn nochmal? Oh, ich bin so weit hinten dran. Ah, Rodan, Tommy hat mit Sophia das Goldene losgefunden. Halte sie gut fest, Tommy. Kannst aber einen drauf lassen.
Das muss er gar nicht.
Oder zwei. Ja. Gott sei Dank, das ist das Tolle, nämlich ich muss es gar nicht unbedingt. Weil sie nämlich einfach gerne bei mir bleibt. Ich muss die gar nicht festhalten. Ah, Bert van Burg Tommy Krawall, könnt ihr vielleicht in der nächsten Sendung genauso aussehen, wie Florian Spitz euch geklemmbausteint hat? An der Stelle möchte ich stellvertretend für meine Frau sagen, an den Klamotten von meiner Frau, finde ich, musst du noch arbeiten. Das stimmt noch nicht. Das hat sie nur an, wenn wir auf Mittelaltermärkten sind, weil ich eine Lesung mache oder so. Das ist doch zu speziell. Du musst grüne Shirts finden.
Ich finde auch, dass der Lego-Konzern eher Figuren nach uns machen sollte. Also ich, ja. Umgedreht wird da ein Schuh draus. Ich finde, das steht inzwischen an.
Dann haben wir es geschafft, oder?
Ja, genau.
Wenn es so ein Ferngespräch,
alle
bekloppt, Lego-Set
ja,
gibt, dann.
So Ghost-Sitter Lego-Set. Akela 67 schreibt, ich habe seit 6 Monaten ein Problem mit meiner Tochter, 16. Sie leidet an Depressionen und verletzt sich auch selbst. Auch Suizidgedanken sind ein Thema. Für sie ist zurzeit nur ambulante Psychotherapie möglich. Stationär steht sie auf der Warteliste. Dies ist für uns beide ein unerträglicher Zustand. Vor allem habe ich nun ständig Angst um sie, da sie wegen akuter Suizidalität nun schon 2-mal in der Notaufnahme der KJP war.
Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Habt ihr einen Rat, wie ich mit meiner Angst umgehen kann?
Boah. Das ist wirklich, wirklich eine schwierige Situation und das tut mir so leid und ich finde das so unmöglich, dass deine Tochter jetzt auf den Platz warten muss. Das ist wirklich, wirklich schrecklich und ich wünsche mir so sehr, dass sich da ganz, ganz schnell was ändert. Das ist
immerhin ambulante Therapie, aber klar, eigentlich wäre dein stationärer Aufenthalt hilfreicher. Also erstmal toll, dass ihr schon zumindest gewisse Hilfe bekommt. Also 2 konkrete Anlässe, wo es dann auch in die KJP ging, das ist natürlich auch schon auch sehr, sehr heftig. Mir schweben so 2 Gedanken durch den Kopf. Das eine wäre nochmal mit Kostenträgern oder Kliniken oder auch den behandelnden Ärzten zu sprechen, ob man da nicht nochmal was an der Priorisierung eines Therapieplatzes machen kann. Mhm. Würde ich immer empfehlen, das nochmal anzusprechen. Mhm. Da gibt es auch manchmal Möglichkeiten, dass das geht, dass man in der Warteliste dann doch ein paar Stufen nach oben kommt in der Priorisierung. Das klingt jetzt gerade so, als ob das durchaus angemessen wäre, dass das der Fall ist. Aber das ist sozusagen deine Tochter, auf die wir jetzt gerade gucken. Du hast eine andere Frage gestellt. Du hast die Frage gestellt, wie kannst du mit deinen Ängsten umgehen und mit der Belastung? Und ich finde, dass du sehr wohl dir auch Hilfe suchen darfst. Also auch dir würde ich dringend raten, dass du dir eine Beratung suchst, auch vielleicht sogar ein Therapieangebot versuchst zu finden, wo du dran teilnehmen kannst. Nicht unbedingt eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe, das würde ich gar nicht sagen, sondern unter Umständen tatsächlich auch ein Therapieplatz, weil das ist eine unglaublich belastende Situation, zu Recht. Und dass wir, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen, such dir Hilfe und ich hoffe, dass du sie findest, die dir der Kompetenz zur Seite steht, weil das ist eine ganz, ganz harte Ausnahmesituation, in der du dich da gerade befindest. Und da darfst auch du dir Hilfe suchen. Auf jeden Fall. Finde ich vollkommen legitim. Das finde ich auch sehr verantwortungsbewusst, wenn du das für dich machen kannst, das zu tun. Weil das hilft euch allen, weil damit kriegst du ein Stück Stabilität. Und wenn du ein Stück Stabilität hast, kann das wiederum, muss nicht, aber könnte auch wiederum deiner Tochter ein bisschen helfen. In dem Fall fände ich das angemessen, meine Meinung.
Also alles, was Alexander sagt und vielleicht schaust du, weil wir ja nun wissen, ein Therapieplatz ist schwierig zu finden, es gibt ja auch Beratungsstellen und so, wo du vielleicht jetzt schneller ein Hilfsangebot bekommen könntest. Das andere ist, es ist völlig legitim, in deiner Situation Angst zu haben.
Ja.
Also das ist ganz normal und wenn nicht in dieser Situation, wann denn dann? Das ist das eine. Also bitte hab nicht das Gefühl, du solltest jetzt keine Angst haben oder so. Es ist völlig normal und okay, dass du jetzt Angst hast. Was dir vielleicht helfen könnte, ist, ihr habt zwar die schreckliche Situation gehabt, dass ihr 2-mal akut in eine Klinik musstet, aber ihr habt das 2-mal geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie, ne, ob sich deine Tochter gemeldet hat, ob du es gemerkt hast, wie da die Umstände waren, aber ihr habt das 2-mal sehr, sehr gut gemacht und hingekriegt. Und das würde ich jetzt an deiner Stelle als einen kleinen Erfolg ansehen. Also den Blick nicht darauf wenden, um Gottes Willen, wir mussten schon zweimal, sondern wir haben zweimal geschafft, das Richtige zu tun und sie wieder zu stabilisieren. Und das hast du geschafft, das hat deine Tochter geschafft, das hat das Umfeld geschafft. Das ist, das kann man positiv betrachten. Mhm. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich habe so Schwierigkeiten jetzt irgendwie, also ich finde es ganz schlimm, wenn jemand dir sagen würde, du musst dir da keine Sorgen machen, du musst da keine Angst haben, weil jeder hätte Angst in dieser Situation. Und du kannst Dinge für dich tun, das, was wir immer sagen, ne? Auch da hilft, wenn man es gelernt hat, sich zu entspannen. Also du könntest, was du machen kannst, ist ein bisschen zu gucken, damit wir jetzt nicht alles, was wir schon so oft aufgezählt haben, an Entspannungsverfahren nochmal nennen müssen. Schau mal einfach im Internet, was es da so gibt an Entspannungsverfahren, was empfohlen wird bei Angststörungen, weil das hilft, also du hast keine Angststörung, das will ich damit nicht sagen, aber alles, was bei Angststörungen helfen kann, kann dir auch helfen. Das heißt, da kannst du dich einfach mal informieren, was gibt es da an Möglichkeiten und was davon hilft mir ein bisschen. Also ich finde, da ist auch völlig legitim, Eskapismus zu betreiben und sich einen schönen Netflix-Film oder von einem anderen Streaming-Dienst einen Film anzugucken oder so irgendwas. Ne? Das muss jetzt nicht immer ein Entspannungstraining sein oder Meditation oder Yoga oder sonstiges Bewegung, sondern es kann auch sowas sein. Und wenn das hilft, ist es gut. Ich drücke euch ganz, ganz, ganz feste die Daumen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, was Alexander gesagt hat. Versucht doch noch mal, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass sie schneller einen Platz in der Klinik bekommt. Alles, alles Gute für euch.
Ja, von mir auch. Hier kommt noch mal ein Nachtrag vom Molekularbiologen. 98, der es in eine interessante Perspektive rückt, das Projekt, ne, der gesagt hat, soll ich jetzt aufgeben, genau, mein PhD nicht machen. Projekt lief super, schreiben auch bisher. In meiner Gruppe hat jetzt jemand neu angefangen und komplett neue Vorschriften rausgegeben. Die Abgabe ist in Wochen und mein Problem ist ein rein technisches, da ich aktuell nur ein Handy zur Verfügung habe und die Uni wegen Corona alle Arbeitsplätze geschlossen hat. Meine Freunde arbeiten selbst an den Arbeiten, gleiche Arbeitsgruppe, und können mir keine Geräte ausleihen. Danke für die ausführliche Antwort. Hier habe ich einen Tipp, weil ich das Problem auch schon hatte, dass ich eine Zeit lang keinen Laptop hatte, ist schon ein bisschen her, und nur ein Handy. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir bei Amazon, kann man auch überall anders kaufen, für 20 Euro eine Tastatur und eine Maus gekauft, die man an ein Handy anschließen kann. Habe das Handy vor mich hingestellt und habe dann da wie mit einem Computer gearbeitet. Das ist natürlich bei so einer Arbeit wahrscheinlich nicht so einfach, aber das hat echt extrem gut dafür funktioniert, dass es nur ein Handy war. Und ich habe da immerhin ein komplettes Drehbuch geschrieben und abgegeben. Also das ist die eine Sache. Und die andere ist, jetzt sind hier gerade 424 Menschen. Falls irgendjemand ein Gerät übrig hat, wie wäre es denn, wenn ihr dem Molekularbiologen 98 mal eine Flüsternachricht schreibt und sagt, pass auf, ich kann dir was leihen, wo wohnst du denn? Und der Molekularbiologe 98 gibt es euch dann einfach wieder zurück. Das wäre ein Oberknaller.
Und schwarzes Brett der Uni, Verteiler der Studentenschaften, auch da fragen, ob dir einer für ein paar Wochen ein Gerät leihen kann. Parallel dazu, ich bin sehr sicher, dass du jetzt schon 8 Geräte angeboten bekommen hast, so wie ich unsere Community kenne. Aber du kannst natürlich auf dem Campus, da gibt's ja auch die schwarzen Bretter und die E-Mail-Verteiler, ruhig fragen, weil das ist eine besondere Situation. Und ja, das geht. Und wenn du vielleicht noch einen alten Monitor rumstehen hast, ich sag's nochmal, es gibt inzwischen auch Adapter, wo man ein Handy auch noch an einen Monitor anschließen kann, dann ist es dann schon fast ein PC. Ist trotzdem unglaublich umständlich, aber das würde auch gehen. Die kosten alle nicht so viel. Ja.
Also wenn es kein Nokia 6210 ist, dann ist schwierig.
Dann hast du aber T9. Ja,
um Gottes Willen.
Also ne, auf jeden Fall gut, Technik, dass du nochmal dich gemeldet hast und das konkretisiert hast. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben total an der
Komplett Frage am Thema vorbei.
Naja, aber das eben, deswegen habe ich es vorgelesen, weil das konnte jetzt wirklich keiner ahnen, dass es um ein technisches Problem geht.
Da haben wir mal einen kompetenten Forscher, der könnte, dem wir eine Schreibblockade attestieren, das ist einfach kein Gerät.
Aber ist ein gutes Beispiel, ne? Wir haben sofort an Schreibblockaden gedacht und an inhaltliche Probleme. Ja.
Mein Gott.
Ja, ich würde, es ist schon spät, aber diese anonyme Frage würde ich gerne noch schaffen wollen.
Also mach ruhig.
Oder? Der Alexander fährt in 9 Minuten runter.
9 Minuten.
Anonyme Frage.
Wir haben so wenig beantwortet.
Naja, ihr habt euch Zeit gelassen, aber das ist ja auch angemessen. Also alles gut. Kurz bevor es jetzt auch zu Ende geht, wollte ich gerade schon sagen. Also bevor wir jetzt dann demnächst Schluss machen, möchte ich nochmal hinweisen darauf, dass wir 1543 Abos haben, aber 2500 gerne hätten. Falls sich also jemand erbarmen möchte und zum Beispiel Prime verknüpft mit Twitch, dann zahlt euch Amazon Prime das Abo. Und von diesem Abo können wir wieder schöne Dinge machen und es lebt sich für die Menschen in Irland, die diesen Kanal hier betreiben, deutlich leichter. Also gerade wenn ihr es mit Prime verknüpft, kostet euch das gar nichts. Amazon zahlt es. Und denen kann man doch das Geld echt abnehmen. Das schadet doch wirklich nicht.
Ihr müsst nur dann jeden Monat daran denken, es neu zu verknüpfen, genau. Weil das passiert nicht automatisch.
Und Mr. Baschur schenkt der Community 5 Stufe 1 Abos. Bam. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. So. Anonyme Frage. Ich treffe mich regelmäßig mit 2 ehemaligen Kollegen, eine Art Mädels After Work Club. Nur, dass wir inzwischen alle woanders arbeiten. Eine davon hat im Vorgänger geheiratet. Die ist im Gespräch, nach wie vor progressiv, aufgeschlossen, witzig, aber erhält ständig Anrufe und Nachrichten ihres Mannes. Bei den letzten Treffen fiel uns beiden anderen das sehr auf. Beim vorletzten Treffen tauchte er schließlich unter einem Vorwand, das war offensichtlich, bei uns im Restaurant auf. Kurz danach musste sie dann auch, in Anführungsstrichen, los. Beim letzten Treffen, da war ausnahmsweise auch ein männlicher Kollege dabei, tauchte er ebenso plötzlich auf, machte sie sofort an, ohne uns wahrzunehmen, geschweige zu begrüßen, warum sie nicht an ihr Handy ginge. Wir haben es schlicht nicht gehört. Es war eine echt unschöne Situation, auch wenn er dann wieder ging. Sie war dann auch recht zügig weg. Meine andere Freundin und ich machen uns da echt Gedanken. Sein Verhalten fühlt sich falsch an und eigentlich ist sie nicht der Typ, sich derart kontrollieren zu lassen. Wie sprechen wir das denn an, dass wir uns tatsächlich sorgen, ohne ihre Beziehung zu diskreditieren? Wir sind nicht eng befreundet, aber gut genug und kennen uns seit Jahren.
Genau so, wie du es jetzt formuliert hast. Also ich habe gerade überlegt, was sage ich denn? Also wie Alexander das schon gesagt hat, mit Ich-Botschaften oder in diesem Fall mit Wir-Botschaften, dass klar ist, also das, ich finde, das kann man auch so formulieren, dass klar ist, wir möchten jetzt gar nicht uns irgendwie in deine Beziehung oder sonst irgendwas einmischen, sondern wir möchten nur wissen, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Brauchst du irgendwas? Können wir dir mit irgendwas helfen? Hast du Sorgen, über die du vielleicht sprechen möchtest? Also dieses Angebot machen, würde ich jetzt sagen. Also kann auch sein, auch da wieder, wenn ihr zu dritt seid und 2 haben offensichtlich miteinander schon darüber gesprochen, dass jetzt da ja bei der anderen vielleicht irgendwas, dass alleine diese Situation kann bei eurer Freundin dazu führen, dass sie sich irgendwie in der Ecke gedrängt fühlt oder ausgeschlossen fühlt, weil ihr zu zweit schon darüber gesprochen habt, offensichtlich. Und also alleine das kann ein blödes Gefühl auslösen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht besser wäre, wenn eine von euch, die vielleicht ein bisschen mehr mit ihr zu tun hat oder keine Ahnung, die sich da kompetenter fühlt, vielleicht auch da ihr, jetzt merke ich schon, jetzt bin ich schon selber da drin, ich wollte gerade sagen, ihr eine Nachricht schreibt, jetzt bin ich gerade unsicher, ob da vielleicht auch ihr Handy kontrolliert wird, das weiß ich nicht.
War mein erster Gedanke.
Genau, also vielleicht eben nicht eine Nachricht schreibt, wobei man kann natürlich auch eine Nachricht schreiben und sagen, wie geht's dir denn? Also man muss ja nicht formulieren, warum man das jetzt fragt, aber
also ich hätte eine elegante Lösung, die mir, während du das alles gesagt hast.
Jetzt kommst du da wieder mit einer eleganten Lösung her.
Weil ich alles genauso gesagt hätte wie du und dann genau an dem Punkt gestolpert wäre, an dem du jetzt gerade so ein bisschen gestolpert bist.
Über den du jetzt schon nachdenken konntest, ja.
Richtig. Wenn ihr das nächste Dreiertreffen habt, dann sorgt doch dafür, dass eine von euch beiden eine halbe Stunde später kommt. Und dann könnt ihr warten und dann könnt ihr, wenn ihr das wollt, sogar noch, ich habe einen Bus verpasst und dann sitzt ihr euch one-on-one gegenüber und dann kannst du das mal ansprechen und kannst schon mal, oder eine von euch beiden, die näher ist, kann das einmal aussuchen. Dann ist es nicht ein Überfall, dann ist es ein Gespräch und dann kann die andere dazukommen. Und wenn es da zu einem Problem kommt, also man muss ja auch sein, dass da vielleicht jemand sagt, um Gottes Willen, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich stilisiere jetzt, dann kommt eine halbe Stunde später die zweite dazu, wenn was ist. Und an so einem Abend muss man das dann mal aushalten, dass ihr dann nicht euch austauscht, bis dann eure Bekannte auf die Toilette gegangen ist. Und dann kann man ja sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Aber das wäre ein ganz eleganter Weg, das anzusprechen, ohne dass es in diese Häuslichkeit und in die Beziehung erstmal reingeht, weil das ist genau mein Punkt. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also selbst generell, also man guckt aufs Handy, da steht eine Nachricht, geht's dir eigentlich gut in deiner Beziehung? Ich überspitze jetzt.
Nicht das, in der Beziehung, aber
ja. Ja, ja. Aber und das andere ist, finde ich, zu allgemein, als dass man es vernünftig per Text, also in dem Fall würde ich das vielleicht so machen, Treffen vereinbaren und dann dafür sorgen, dass eine halbe Stunde Alone-Time hat mit eurer Bekannten, das dann mal anzusprechen. Und ja, das kann alles ganz, ganz böse sein. Da gibt es jetzt auch verschiedene Szenarien, das kann aber auch eine furchtbare Unsicherheit bei dem Partner sein. Das ist natürlich ein Problem vom Partner und das ist keine Basis für eine ausgewogene Beziehung, das ist alles völlig richtig. Aber da gucken wir jetzt alle nur von außen drauf. Aber wenn ihr beide den Eindruck habt, dass ihr das mal ansprechen wollt und dass euch das auffällt, dann solltet ihr das tun, wenn ihr so gut befreundet seid.
Ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr das ansprechen wollt.
Genau.
Finde ich super.
Aufmerksam sein ist immer gut.
Ja, ich bin da manchmal sehr froh, dass ich dann A, nicht Rat geben muss und B, dass ich bei den Situationen nicht dabei bin. Weil das wird mich sowas von ärgern. Ich finde das sowas von unangemessen, wenn da jemand rauscht und dann vor mir etwas tut. In dem Moment, wo jemand vor mir was tut, was ich scheiße finde, bin ich ja Teil der Situation. Und ja, da würde ich dann mir rausnehmen, für mich was sagen zu können. Da würde ich natürlich wahrscheinlich dann in der Beziehung große Probleme verursachen. Insofern ist es ganz gut, dass ich da nicht dabei bin. Finde ich, Gottes Willen. Florian Spitzohr sagte übrigens noch, es sind oftmals Gespräche mit bestimmten Kollegen. Das war dieses Ja-Schleife. Mhm. Mäßiger. Also es sind Kollegen, ich nehme an, wo du irgendwie das Gefühl hast, du wirst jetzt ausgenutzt, du musst irgendwas machen oder irgendwas zustimmen, was du gar nicht zustimmen möchtest und so weiter und so fort.
Das heißt, da war jetzt nicht viel mehr an Erklärung vom Florian?
Nicht so richtig, das war nur das.
Ich würde so gerne was helfen, also, aber ich...
Vielleicht kann man das ja irgendwie mal auf Discord.
Ich habe auch das Gefühl, ich habe einen Knoten im Hirn gerade, weil ich nicht so richtig fassen kann,
was das
wo ich da ansetzen kann bei dem Problem.
Vielleicht mal ein konkretes Beispiel, dass du das nochmal aufschreibst, entweder dann in 4 Wochen oder auch in Discord. Ich würde aber insgesamt, also selbst wenn wir es, also Discord oder du kannst uns auch eine E-Mail oder eine Direktnachricht in den sozialen Netzwerken mal schicken, dann antworten wir da vielleicht auch schon drauf. Ich würde das aber generell, ich habe den Eindruck, das ist etwas, wo andere Leute auch von einer Antwort unsererseits profitieren könnten. Mhm. Auf jeden Fall nochmal
fänd ich auch besser,
alten Verwaltungszeit zu sprechen, auf die Wiedervorlage für in 4 Wochen legen.
Das stimmt, du hast recht.
Ja. Und ja, ich würde nicht Florian, dazu raten, PNs und so weiter zu schreiben, nee, weil
ich bin dann zu viel.
Es sind jetzt schon relativ viele Leute, die zuschauen. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, wir würden jemanden bevorzugen oder irgend sowas. Kann sehr schnell schwierig werden.
Also Florian, es wäre super, wenn du für dich schaust, hast du so eine konkrete Situation? Du kannst ja auch, also es muss ja nicht eine konkrete Situation sein, wie sie exakt war, sondern einfach ein Beispiel, das kannst du ja auch erfunden haben, einfach nur damit wir besser verstehen, um was geht's. Und es stimmt, bitte sei doch in 4 Wochen wieder dabei und stell dann die Frage nochmal, weil das ist ein Problem, was vermutlich nicht nur du hast. Und insofern ist es besser, wir machen das hier und
genau. Dreh doch einen Brick-Film. Nee, ist zu viel Arbeit. Nicht wieder Ja sagen jetzt.
Ich möchte, wenn du jetzt noch rumsuchst, noch was zum
Discord.
Ich möchte nur was zum Discord sagen. Das ist ganz, ganz toll. Tauscht euch da gerne aus. Ich habe am Anfang versucht, da immer was dazu zu schreiben und ich merke einfach, ich schaff's nicht. Ich krieg's einfach nicht hin, weil ich zu viel zu tun habe. Ich versuch's immer mal wieder. Ich hab's auch auf dem Schirm. Ich schaue auch zwischendurch mal und stelle fest, ihr kriegt das untereinander sehr, sehr gut hin. Das finde ich ganz großartig, dass ich nie, nicht einmal das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie eingreifen.
Würdet oder ihr aber, ne? Wenn ihr was lest.
Retten oder sonst irgendwas. Ja, ich gucke natürlich nicht täglich, aber das würde ich. Aber es ist völlig unnötig, weil euer Umgang miteinander wirklich wunder, wunder, wundervoll ist. Dafür nochmal ein fettes Danke.
Und trotzdem noch einmal, auch ich muss diesen Hinweis einmal geben, auch wenn alle gut miteinander umgehen. Also zumindest ich habe keine Therapieausbildung und Sophia, du hast...
Nö, ich bin auch keine Therapeutin.
So, also dann sind wir beide keine psychologischen Psychotherapeuten. Und mir ist auch nicht bekannt, dass sich ein psychologischer Psychotherapeut bei uns im Discord befindet. Also insofern, alle Ratschläge, die ihr euch untereinander gibt, sind alle ihren Wert.
Aber freundschaftliche.
Freundschaftliche Ratschläge. Habt immer im Kopf, dass da niemand bisher dabei ist, der psychologischer Psychotherapeut ist, der also quasi wirklich kompetent für eine Therapieberatung oder solche Dinge ist. Das sind alles freundschaftliche oder auch interessierte Laien. Aber bisher, so wie ich das überblickt habe, ist da eben keiner dabei und ordnet dann auch Ratschläge, Diagnosen. Ich zucke immer ein bisschen, wenn ihr euch untereinander im Discord diagnostiziert. Ich verstehe den Impuls. Ich würde mich immer sehr, 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 sehr schwer tun, Menschen zu diagnostizieren, wo ich das qua meines Studiums dürfte. Aber da bin ich sehr zurückhaltend. Also da guckt auf euch selber. Wir haben keine Therapeuten im Discord. Ganz wichtig.
Aber nochmal zur Erklärung zu euch beiden. Also ihr dürft ja schon Menschen beraten, also das
darf aber jeder.
Das
ist ein
Unterschied, ne? Also ich tue das ja auch.
Und du darfst es auch.
und natürlich darf ich das. Ich mache aber Beratung und keine Therapie. Also jetzt nicht hier bei Alle bekloppt. Da beantworten wir noch Fragen. Aber ich mache das, dass ich eine psychologische Beratung gebe gegen Geld.
Was keine Therapie ist.
Was keine Therapie ist. Und Therapie.
Ist medizinisch.
Nein, ist nicht medizinisch.
Hast du das nicht immer gesagt?
Nein. Das habe ich noch nie gesagt.
Ach so, was waren die anderen? Also Psychiater sind.
Ein Psychiater, der Medikamente verschreibt, das ist ein Mediziner. Ja. Und es gibt psychologische Psychotherapeuten, die von der Krankenkasse finanziert sind. Diese Qualifikation habe ich nicht und Alexander auch nicht. Und selbst wenn ich diese Qualifikation hätte, würde ich nicht im Discord irgendwelche Diagnosen stellen. Also so daran könnte man vielleicht auch jemanden erkennen, der verantwortungsvoll mit seinem Berufsbild umgeht. Das ist nein. Okay.
Selbst aber wenn jemand das dürfte, ist es eine komische Situation, wenn er das im Discord machen will.
Und ist es natürlich nicht so, dass man jetzt, wenn jemand sagt, oh, ich leide an Depressionen, dass man ihm dann sagt, nein, das darfst du jetzt nicht schreiben, weil du bist kein Therapeut. Also so ist es nicht gemeint, sondern nehmt es eben im Discord als den Flauschhaufen, der wir alle sind, und da sind alle bekloppt, aber ordnet dann auch Ratschläge ein.
Genau. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage vom diabolischen Dumpling.
Dann ist weil der Name so schön ist,
ausnahmsweise. Weil der Name so schön ist, fast so schön wie Alexander Waschkau. Ich habe eine langjährige Therapie hinter mir. Therapieende war vor einem Jahr Diagnose Panikstörungen. Eigentlich geht's mir viel besser. Ich habe kaum noch Symptome. Seit 3 Wochen jedoch geht's mir leider wieder schlecht. Tägliche Panikattacken. Vermutlich durch Veränderungen in meinem Leben, die gewollt sind, und durch die Ukraine-Sache. Ich dachte, ich sei jetzt durchtherapiert. Gibt's das überhaupt? Ich bin irgendwie gerade von mir selbst frustriert.
Oh Mann.
Nicht von dir selbst frustriert sein. Bitte, 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 bitte. Du hast eine ganze Zeit lang du hast die Therapie durchschritten, dann ging es dir viel, viel besser. Gratulation, super. In Therapie ist ja immer nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, im Grunde genommen, diesen Therapieerfolg hast du ja alleine bewirkt. Also insofern bist du da kein was war der letzte Satz?
Ich habe schon längst weitergespult. Ist auch von sich selbst enttäuscht.
Genau, also deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, von dir selbst so enttäuscht zu sein. Und ich kann dir nur sagen, dass ich Menschen, sehr viele Menschen in meinem direkten Umfeld und auch weiterem Umfeld, die mir das berichten, die nicht mit einer diagnostizierten Panikstörung oder Angststörung auch schon eine Therapie gemacht haben, die Panikattacken hatten. Und das ist leider eine Waffe des russischen Regimes, Angst und Terror zu verbreiten. Das ist eine Kriegswaffe, der wir uns gerade alle ausgesetzt sehen. Leider ist das so. Und die macht auch Menschen Angst. Und man kann natürlich auf einer rationalen Ebene sagen, nein, die werden natürlich keine Atombomben schmeißen, das ist alles Unsinn. Aber Gefühle machen ja auch nochmal gerne andere Dinge. Und insofern ist die aktuelle Lage, in der wir uns befinden, den Zustand, dass wir das erste Mal seit über 70 Jahren auf unserem Kontinent einen Angriffskrieg haben, eine Situation, die schlechte Gefühle machen darf.
Ja.
Und die haben auch Menschen, die eben keine Vordiagnose und keine Vortherapie haben, sondern die haben wir alle gerade. Und ich habe auch immer Phasen der Angst, aus denen ich mich rausholen muss. Und insofern mit deiner Vorgeschichte, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt auch mal wieder eine Panikattacke. Ja, das ist doof und ich würde dir ganz, ganz doll wünschen, dass du die einfach nie wieder haben musst. Aber es ist auch okay, dass das so ist. Und du hast hoffentlich, und davon gehe ich ganz schwer aus, auch einen kleinen Werkzeugkoffer in deiner Therapie bekommen, wie du dir helfen kannst in solchen Situationen. Und wenn du so den Moment des Durchschnaufens hast, dann hol den mal wieder raus, spreche jetzt bildlich und staub den ab und dann klappst du den auf und guckst da mal wieder rein und dann arbeitest du da wieder dran, aber du darfst im Moment auch wirklich Angst haben. Das ist völlig in Ordnung und es hat nichts damit zu tun, dass die Therapie versagt hat, sondern wir haben jetzt halt mal gerade einen Krieg in Europa, den wir seit 70 Jahren nicht haben und damit hat weder dein Therapeut noch du gerechnet. Und insofern bitte nicht enttäuscht sein. Und ich wünsche dir aus meiner Warte, dass es dir schnell, schnell besser geht und dass du damit ganz bald wieder keine Last mehr hast. Und im Grunde genommen, wie gesagt, hast du ja das Werkzeug, dir da auch ein ganz Stück weit selber schon zu helfen. Das ist toll.
Ja, also mir tut das wahnsinnig leid, weil ich meine, du hast auch geschrieben, dass du täglich Panikattacken hast. Und das ist ja schon auch was, was körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Und ich glaube, zum einen ist es das Gefühl, um Gottes Willen jetzt nicht schon wieder. Ja, das soll jetzt nicht wieder so sein. Ich kann dir sagen, das wird auch nicht wieder so sein, denn wie Alexander gesagt hast, ne, du hast schon Erfahrung damit, du hast es schon einmal geschafft. Ja, du schaffst das jetzt natürlich wieder. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass du da wieder rauskommst. Und sag dir bitte, bitte nicht, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Warum kann ich das denn nicht? Warum kriege ich denn jetzt hier wieder Panikattacken oder sonst irgendwas? Also bitte tu das nicht. Bitte sei da freundlich zu dir selbst und nimm dich irgendwie selbst in den Arm und
lieb sein. Lieb sein, ganz wichtig.
Das ist nichts, wo du enttäuscht sein solltest oder müsstest.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Ganz praktisch ist mir jetzt noch eingefallen, also entweder, wenn du die Therapie erst vor einem Jahr beendet hast, ist es vielleicht so, dass dein Therapeut, deine Therapeutin noch für dich erreichbar ist und vielleicht eine Sitzung dazwischen schieben kann. Manchmal ist das möglich. Du könntest dich einfach dort mal melden und sagen, so und so ist die Situation. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein, zwei Termine noch zu machen, die dir vielleicht eher helfen, diesen Werkzeugkasten da wieder auszupacken. Falls das nicht geht, könntest du zu deinem Hausarzt, deiner Hausärztin gehen, darum bitten, wie heißt denn das, wenn man vom Hausarzt gesagt bekommt, man braucht Psychotherapie?
Eine Überweisung. Wir bauen so ab gerade. Es bröckeln hier auch gerade die Leute weg. Übrigens, die alle schreiben, ich kann nicht mehr, gut nach. Also.
Die Überweisung. Wenn du eine Überweisung hast zur Psychotherapie, kannst du über deine Krankenkasse, deine Krankenversicherung eine dieser neuen Apps benutzen, die keine Therapie ersetzt, aber das ist zumindest was du jetzt konkret tun kannst. Ich weiß, es gibt mehrere Apps. Ich kenne jetzt nur die eine, die heißt Selfapie. Da weiß ich einfach, dass verschiedene Menschen da ganz gute Erfahrungen damit gemacht haben. Die gibt's bei Depressionen, bei Angststörungen, Panikattacken. Das heißt, da könntest du relativ schnell was tun, wo du auch ein bisschen von außen eine Anleitung hast. Na, also wie gesagt, meiner Ansicht nach ersetzt es keine Therapie. Es ist aber evidenzbasiert und es wird von der Krankenkasse finanziert. Du kriegst von denen dann einen Zugang und kannst diese App nutzen. Und vielleicht mit der Erfahrung, die du jetzt schon gemacht hast von Therapie, kannst du damit ein bisschen schneller wieder es schaffen, dass du zumindest weniger Panikattacken hast oder vielleicht sogar gar keine mehr. Das wünsche ich dir sehr, sehr, sehr.
Ich dir auch. Also hier schreiben viele Menschen, gut Nacht, ich kann nicht mehr. Mensch, ich mache jetzt mal hier den Alexander. Nur eine Person, leicht schräg, schreibt, ich bin noch wach, von mir aus kann es weitergehen.
Ich würde auch wirklich gerne alle Fragen beantworten, aber noch nicht mal das Wort Überweisung rauskomme, ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, um zu sagen.
Ja.
Und vielen, vielen Dank, dass ihr diese Fragen stellt, denn ohne eure Offenheit könnten wir diese Sendung ja auch gar nicht machen.
Dankeschön dafür und danke dafür, dass hier eine Abo-Explosion stattgefunden hat. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Da danke ich euch auch im Namen gerade von Dan, Steffen sehr dafür. Vielen, vielen Dank Vielen Dank auch nochmal an Alexander und Sophia. Vielen Dank. Und wie ihr wisst, ihr müsst dann irgendwann, wenn ihr wieder wach seid, bitte den Chat lesen, denn da sind sehr viel liebe Dinge, die ausschließlich an euch gerichtet sind.
Nicht vielleicht doch noch ein Satz. Seid alle lieb zu euch. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Müssen wir im Moment alle noch ein bisschen mehr sein als sonst. Ja. Ganz wichtig. Macht das mal.
Bis zum nächsten Mal.
Schlaft gut. Alle bekommt. Alle bekommt.